Ihr Lieben, heute haben wir das Studio schon ein bisschen umbaut. Wir stehen auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, oder naja, Zuschauerinnen und Zuschauer, haben einen unserer Schreibtische hier reinbaut und die Kameras nach oben gebaut, weil heute habe ich einen Gast bei mir, der seit über 30 Jahren nicht sitzt. Und das ist vielleicht auch unsere Verbindung, weil wer mich persönlich kennt, weiß, ich stehe auch. Ich habe keinen Schreibtischstuhl seit 7, 8 Jahren. Und der Name ist ganz oft in meinem privaten Umfeld gefallen, weil ich gefühlt war jeder schon mal bei ihm wegen einem seiner Leiden. Hannes Zwetschke heute am Mikrofon mit.
Martin Oswald.
Herr Oswald, das ist der erste Sie-Podcast. Ich habe noch nie jemanden gesiezt. Na, habe ich da überlegt, ob ich das zum Thema mache heute beim Reinkommen und das sage so und sage so, ja, können wir das irgendwie im Podcast? Und dann habe ich gedacht, nee, also mit einem Arzt ist vielleicht auch ganz gut, weil es gibt ja was zu vermitteln. Sie haben ja gefühlt eine Mission, habe ich so das Gefühl, für die Menschen.
Nein, eine Mission ist etwas, wenn man die anderen überzeugen will. Mhm. Vielleicht in der Richtung ist es richtig. Aber naja, Anhänger und Jünger und sowas, was man mit der Mission verbindet, das passt nicht so ganz zu mir.
Das stimmt.
Ich bin so mehr alleine und habe was herausgefunden und will es halt erzählen und bin sicher, dass das den Menschen was Gutes bringt.
Mhm. Jetzt muss man ein bisschen erzählen, da lade ich auch alle ein, einfach mal zu googeln, Dr. Martin Oswald und dann mal auf den Google-Business-Eintrag gehen und sie mal das Wartezimmer anschauen. Und dann fällt da eins auf, bevor wir darauf eingehen, was sie überhaupt machen. Da kommt gleich ein Bild vom Wartezimmer, da steht nur ein so ein verwaister Stuhl und sonst gibt es lauter Bodensitzmöglichkeiten, würde ich sagen, und dann ein quietschgelb lackierter Stuhl mit Stacheldraht.
Genau.
Und dann merkt man schon, der Mann, der hat was gegen Sitzen auf Stühlen.
Richtig, das ist ein Stuhl, der ein Augsburger Kunstwerk, das ursprünglich mit Klopapier eingewickelt war. Und diesen Stuhl sah ich in einer Ferse am Schaufenster. Und das war während der Corona-Zeit. Und da haben sich Künstler Gedanken gemacht und haben die Künstlerin, eine Frau Wex aus Augsburg, wollte da was symbolisieren. Das Klopapier war schwer zu haben zu der Zeit und der Stuhl war umsonst und sie musste irgendwas mit Stühlen machen und dann hat sie den angemalt und das Klopapier darum gewickelt.
Mhm.
Und so war der Stuhl zunächst in meinem Wartezimmer gestanden und nach 2, 3 Wochen war plötzlich diese Konstruktion zerstört. Das Klopapier hatte Dullen, es war eingesessen, also Patienten haben in ihrer Not, wussten nicht, wie sie es aushalten im Wartezimmer, obwohl man nicht so lange warten muss bei mir, haben sich dann auf diesen Stuhl draufgesetzt, auf mein Kunstwerk, das mir so gut gefallen hat. Und das habe ich dann von der Künstlerin nochmal reparieren lassen. Die kam dann nochmal und hat es wieder hergerichtet. Und dann waren es wieder 2 Wochen später, war es wieder kaputt. Und dann dachte ich mir, das ist eine Schweinerei, dass die mit ihrem Hintern meinen Stuhl so beschädigt.
Die haben es gar nicht als Kunstwerk erkannt.
Bitte?
Die haben das gar nicht als Kunstwerk
erkannt. Nein, die haben es nicht erkannt, sondern die haben einfach, ja, sie wollen sie einfach hinsetzen. Und das ist verständlich. Ein Mensch, der sein ganzes Leben sitzt, der braucht den Stuhl. Aber ich dachte mir, das war eine Zeit, da zwang uns der Staat in guter Absicht, eine Maske zu tragen. Und ich bin Hausherr in meinem eigenen Wartezimmer und dachte mir, ich will auch was Gutes tun. Jetzt zwinge ich die Menschen praktisch, sich nicht hinzusetzen, indem ich sie abschrecke mit diesem Stahldraht, den ich dann da rumgewickelt habe. Und selbst da gibt es Menschen, die schaffen es, den Stahldraht auf die Seite zu biegen, um irgendwann auf eine Ecke drauf zu sitzen.
Das gibt's nicht. Die Leute sind so verrückt.
Nee, sie sind nicht verrückt, sie sind ganz natürlich, weil sie sind durch ihr Leben in eine Situation gelangt, dass sie den Stuhl brauchen. Und wenn man den Stuhl braucht, dann findet man einen Weg, sich hinzusetzen.
Also da kommen wir jetzt auch vor allem auf die Erkenntnis dann, aber bei mir ging es los mit dem Rücken, um ehrlich zu sein. Ich habe irgendwann mal halt so mit über 30 gemerkt, das Sitzen, mir tut der Rücken einfach den ganzen Tag weh. Und dann hatten wir eh schon immer Stehschreibtische bei uns und dann habe ich einfach den Stuhl mal so vor meinen Schreibtisch geschoben. Und da hat er jetzt 5, 6 Jahre harren dürfen und wurde nie wieder gebraucht. Und ich merke schon auch, da kommt automatisch Fitness. Wenn du 10, 12 Stunden am Tag stehst, dann merkst du einfach, damit das spürst du einfach. Da passiert was mit dem Körper irgendwie und wahrscheinlich verbrennt man auch mehr Kalorien oder weiß ich nicht.
Naja, der Körper findet sich eben wieder selber, er findet wieder zurück in die Form, weil er muss was tun und das muss man ihm gar nicht sagen, was er da machen muss, braucht keine Übungen, sondern er findet einen Weg, den wir nicht mit dem Kopf so bewusst steuern müssen, was ganz toll ist, es geht eben automatisch, es geht selbstverständlich, es geht natürlich. Und das ist das, was eigentlich zum Menschen passt, weil er Natur ist. Und er findet den Weg, auch wenn man es ihm nicht sagt, wie es gehen soll. Mhm.
Jetzt müssen wir mal kurz die Leute abholen, was der Herr Oswald macht. Sie haben schon gemerkt, beim Rundgang in der Agentur, ich bin auf der Humorecke unterwegs. Also wirklich, ich kenne so viele Leute, die schon bei Ihnen waren. Und das war jetzt geballt. So sind wir auf die Anfrage gekommen. Ich habe nur noch Dr. Oswald gehört. Ja, das gibt's nicht. Dann habe ich meine Mutter gefragt. Dann sagt er, ja, vor 100 Jahren hat er mir schon die Krampfadern operiert. Das ist super. Und jetzt kenne ich aber ganz viele Leute, die das dann im Vertrauen sagen. Weil es gibt ja zwei. Es gibt die Krampfadern-Patienten quasi. Also die, wie nennt sie es? Die
Phlebologie.
Ist das Fachgebiet, ja. Und dann sind sie aber auch Proktologe und da reden ja die Leute nicht so gern drüber und ich hole die Leute immer gern ab und sage dann, ja, aber hast du jetzt die Krampfadern gemacht oder ist das dein Arschdoktor? Ich sage immer gern Arschdoktor.
So kann man das auch nennen. Das sind zwei Gebiete, auf die ich mich spezialisiert habe. 100 Jahre ist nicht ganz richtig, sondern also in der Chirurgie bin ich jetzt 45 Jahre und die eigene Praxis habe ich seit 35 Jahren hier in Augsburg. Und habe mich eben früh auf diese beiden kleinen Gebiete spezialisiert. Weniger, weil ich meinte, das ist so interessant, sondern weil ich eher Angst hatte, es kommt keiner zu mir, es kannte mich eben niemand.
Aber die haben ja nicht, also die haben erstmal ja gar nichts miteinander zu tun, oder? Das sind zwei unterschiedliche Richtungen.
Es hat historisch was miteinander zu tun, zwei völlig andere Körperteile. Das eine ist, wie gesagt, hinten und eines unten. Unten. Und es gab aber meine Zeit, wo sich die große Universitätsmedizin gar nichts für diese Gebiete interessiert hat. Und es waren nur niedergelassene Ärzte, die sich darum, um diese Patienten eben bemüht haben. In der Chirurgie ist das nichts wert gewesen. Krampfadern, lästig und unangenehm und dauert lang und bringt kein Geld. Und außerdem ist es nicht so scheinbar, gar nicht so schwierig, als wenn man irgendwie den Dickdarm oder die Blase an die Speiseröhre annäht, wo man halt große Ehre bekommt. Also so waren das Gebiete, die unbeliebt waren in der Chirurgie, aber viele Menschen haben diese Krankheiten. Und dann dachte ich mir, ich war noch nichts Besonderes in der Klinik, ich war nicht mal Oberarzt, sondern nur Assistenzarzt, als mir mein Vorgänger seine Praxis angeboten hatte. Und dann dachte ich, was macht denn ich, wenn mich niemand kennt? Ich meine, was die anderen alle nicht machen wollen. Und somit habe ich diese beiden Gebiete gewählt, die damals noch eben einen gemeinsamen Kongress jährlich hatten. Proktologie und Phlebologie.
Weil es so klein war und man gesagt hat, das müssen wir zusammenlegen.
Genau, machen wir irgendwie zusammen. Und dann haben das eben verschiedene Fachgruppen damals behandelt. Es waren Internisten, Allgemeinärzte, Hautärzte und Chirurgen. Ich war Chirurg und da kann man immer irgendwas operieren, wenn es notwendig ist. Also so kam ich auf diese kleinen Fachgebiete.
Also in meiner Expertise Positionierung. Ich suche mal einen Markt, der offensichtlich noch nicht so überfüllt ist und sättigt oder will da dabei sein.
Richtig, Sie kommen jetzt aber aus einer anderen Zeit. Sie kommen aus der Zeit, wo man das absichtlich macht. Bei mir war das eher Zufall, also vor lauter Not. Ich wusste nicht. Und dann hat mir das Schicksal eben diese Lücke, diese Nische zugeteilt, in der ich dann wachsen konnte. Und dann auch richtig gewachsen bin. Und diese, wenn man so will, ich werde immer wieder gefragt, wie auf meine Erkenntnisse kommen. Es war letztlich das Glück, in einem kleinen Fachgebiet, wo man noch wenig wusste, mitzuarbeiten, um was zu entwickeln und weiterzukommen. Und das hat mich dann erst auf höhere Ebenen gebracht, sozusagen in der Erkenntnis. Also die kleinen Fachgebiete konnte ich noch was werden, verstehen Sie? In anderen Fachgebieten kann man nicht so werden. Da gibt es tausend andere, die sich mit Diabetes beschäftigen oder mit dem hohen Blutdruck. Und,
da war nur Platz für Koryphäen frei quasi.
Es war noch Platz und da bin ich dann eben...
Aber es ist jetzt 45 Jahre her. Und aber ich glaub,
35.
35, aber dann kam die Erkenntnis mit dem Stehen dann schon relativ schnell.
Nein, dicker. Also Sie haben sich ein bisschen getäuscht aber mit der Zeitangabe. Dass ich nicht mehr auf dem Stuhl sitze, das sind jetzt 26 Jahre, ganz sicher. So genau weiß ich nicht, weil es eben natürlich alles ein bisschen in Entwicklung ist, aber die Zahl kann ich angeben, weil ich vor 26 Jahren ein Haus gebaut hatte, wo es schon keine Stühle mehr gibt, das speziell darauf ausgerichtet war, dass da man gut leben konnte.
Aber es kam über eine Reise, oder? Ich habe gestern einen BR-Fernsehbericht angeschaut und da gibt es ein Bild, glaube ich, von einem afrikanischen Mann, der gut steht, erklären Sie da.
Genau, das war eine Reise, die auch vor 26 Jahren stattgefunden hat. Aber damals hatte ich schon meine Überzeugung gewonnen. Und die Reise war eigentlich dann nur so eine Art Expedition, um meine stabile Vermutung, würde ich sagen. Ursprünglich hatte ich meine Ahnung und dann entwickelt sich das so langsam. Und da war ich dann schon so weit, ich wollte der Wissenschaft einen Beweis bringen, dass der Mensch, der nicht auf dem Stuhl ist, anders ist.
Und das war der Zweck der Reise auch?
Das war der Zweck der Reise. Ich habe da, wir waren vorher mit der Öffnung des Darmausganges, ich weiß nicht, Sie haben schon das Wort Arsch in
Mund. Arsch.
Arsch, also gut. Also, ich hatte zuvor eine Zusammenarbeit mit Kollegen im Klinikum, Internisten, die den Schließmuskeldruck gemessen haben und mit den Radiologen, die Röntgenbilder von Menschen anfertigen, wenn er auf der Toilette sitzt, was da passiert, ob man den Vorgang irgendwie bildlich darstellen kann. Schon einige Jahre gehabt, so eine Arbeitsgruppe, und ich wollte denen immer zeigen, was ich sehe, wenn ich reinschaue mit dem Rohr und Luft reinblasen, Luft rausblasen. Also ich wollte, und ich habe immer war überzeugt, dass das letzte Stück des Darmes gerade sein muss. Hat auch den Namen Rektum. Aber es gab keine Möglichkeit, das darzustellen. Da habe ich so eine Kombination aus laparoskopischer Optik und so Dingen selber gebastelt und dann mit einer führenden deutschen Firma entwickelt, dass man das auch anwenden kann. Und mit diesem Gerät bin ich eben nach Afrika gefahren. Ganz einziger Expeditionsteilnehmer war ich. Und ich dachte, ich muss jetzt Menschen finden, die nicht auf dem Stuhl sitzen. Und
aber die muss man da auch erstmal überzeugen davon, oder? Ja, das jetzt kommt einer aus Europa, ein weiser Mann, und der sagt, würde mal ganz gern den Darm anschauen.
Okay, also zunächst versuchte ich das auf dem Weg. Damals gab es gerade, das Internet war ganz am Anfang, vor 26 Jahren, und da habe ich Kontakt mit Universitätskliniken aufgenommen, dort in Äthiopien. Die fanden das ganz nett, aber dann ging es schon los. Die einen haben gar nicht geantwortet und die anderen haben dann gesagt, das müsste erst vor die Ethikkommission kommen. Und ja, das ist eben nicht meine Welt, in der ich lang warte. Als Chirurg müssen die Dinge auch passieren irgendwie. Und so habe ich gedacht, mir egal, ich fahre jetzt einfach hin und ich werde schon jemanden finden. Und habe es dann auch geschafft. Über ein kleines Krankenhaus, ein Missionskrankenhaus, war dann mir zugesagt worden, dass ich kommen kann. Sie können mir nur Strom bieten, sonst nichts. Und so kam ich halt mit meinen ganzen Instrumenten im Miniaturformat dorthin und habe dann dort Menschen gefunden. Ja, da half mir eben ein Pfleger im dortigen Krankenhaus, in eine Region zu kommen, wo eben Menschen leben ohne Stuhl. Und dann haben wir da Menschen gefragt, ob sie wollen. Keiner wollte natürlich. Und keiner hat es überhaupt verstanden. Ein Mann kam dann schließlich und gesagt, er macht mit, er kommt. Und dann kamen plötzlich 9 und wir wussten gar nicht, wo wir die Leute alle in den Jeep einbauen können, dass wir zum kleinen Krankenhaus fahren konnten. Und so ist es dann passiert, dass ich da Untersuchungen gemacht habe, endoskopische Untersuchungen vom letzten Stück Darm. Und das war letztlich die endgültige Überzeugung für mich, der Mensch ist anders, wenn er nicht auf dem Stuhl sitzt.
Ich habe relativ früh angefangen, hier auch in der Agentur diese Stühle zu kaufen, also Squatty Potty heißt ja die Marke, also dass man eine andere Haltung hat auf der Toilette auch. Das war für die Mitarbeiter auch völlig crazy. Die haben gesagt, da haben wir jetzt da so einen Kackhocker auf einmal. Dann sage ich so, ja, das müsst ihr ausprobieren, es geht ganz anders. Und dann habe ich eine witzige Geschichte hier mit meinem Bauleiter, als ich dieses Objekt hier entwickelt habe letztes Jahr. Haben wir immer privat einen Zollstock dabei gehabt und haben gemessen, welche Höhe von der Toilette super ist, wo es gut geht quasi. Und wir sind bei 42,5 Zentimeter gelandet und das ist die Höhe von den Toiletten jetzt hier. Jetzt haben wir keinen Hocker mehr.
Das heißt, wo ist der Fuß? Ist in Höhe der Brille oder wo?
Ja, also der Fuß ist jetzt mit dem Squatty Potty, ist sehr hoch, das ist ja so ein Hocker quasi. Das haben wir jetzt aber nicht mehr, sondern die Schüssel ist jetzt weiter runtergegangen. Es ist nicht ganz so hoch wie mit diesem Hocker, aber ich merke schon, wenn so Kloschüsseln relativ hoch sind, tue ich mir zum Beispiel enorm schwer. Also wenn die
Füße entleeren.
Ja.
Okay.
Aber kennen Sie diesen Squatty Potty?
Nein, gar nicht.
Also das ist ein Hocker, schaut erstmal aus wie den Hocker für Kinder, den man vor das Klo tut. Genau. Aber da ist eben die Schüssel ausgespart. Und die haben halt eine Marke am Ende des Tages draus gemacht. Das ist ausgespart, kann man dann so hintun. Gibt es ganz kreiselig in weißem Plastik, gibt es aber auch ganz schön in Bambus und so weiter.
Da klettert man erst rauf, oder?
Nee, man setzt sie ganz normal drauf und die Füße sind dann einfach höher dadurch quasi. Ah, also okay, man kommt in so eine Squat, also in so eine Hock-Position quasi. Und da merkt man schon ganz schnell, da geht es besser. Und die haben halt eine Marke draus gemacht, da kriegt man natürlich mich wieder als Marketingmann und haben das ganz arg lustig gemacht. Das ist so ein ganz furchtbar kitschig illustriertes Einhorn und die erklären das dann quasi immer mit diesen Soft-Eis-Automaten, wie das Eis quasi ist, weil sie können jetzt nicht den Vorgang selber zeigen, aber dieses Einhorn ist der Soft-Eis-Automat quasi und es ganz witzig gemacht. Das ist auch immer so ein Ritter, der das dann erklärt, haben das unglaublich, unglaublich gut vermarktet am Ende des Tages.
Ja, jetzt sind wir schon bei Funktionen des menschlichen Körpers,
oder? Ja. Okay. Aber warum hat er, das würde mich nur interessieren, warum hat der eine Mann zugesagt? Weil wahrscheinlich ist ja auch schon ein bisschen das Problem, wenn jemand keine Probleme hat, warum sollte er dann, also hat er gesagt, Mensch, da ist was für mich drin, da gibt's, ich habe eher ein Problem irgendwie mit irgendwas, oder?
Ich weiß nicht, vielleicht hat es auf ihn gewirkt, dass da ein Weiser kommt und also was ich dann festgestellt habe bei der Untersuchung, so diese Menschen dort, die haben überhaupt keine Beziehung zur Medizin, weil es einfach keinen Arzt gibt grundsätzlich im Leben. Des Menschen in der Natur gibt es keinen Arzt, keine Medizin und offensichtlich auch keine wirkliche Notwendigkeit. Aber wenn dann die Menschen, die weißen Menschen kommen, mit einem Auto kommen und die weißen auch, dass die vielleicht Coca-Cola haben oder irgend sowas, oder was anderes, dann, ja, das sind halt wirklich wie Götter, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die empfinden sich als unterlegen und meinen, der weise Mensch ist überlegen und dann folgen die oft auch, wenn sie nicht müssen. Also ich habe dann zu der Frage, ob es dem vielleicht schlecht ging, das war vielleicht ihre Vermutung, kann man nicht so richtig sagen, weil ich hatte am Schluss 9 Menschen, es waren 6 Frauen, 3 Männer, die ich dann untersucht habe. Und ich wollte einfach da hinten reinschauen, Rohr reinschieben und Aufnahmen machen. Dann hat der Pfleger gesagt, na, so geht's nicht. Na, dann habe ich einen weißen Mantel gekriegt und ein Stethoskop und musste die Menschen von oben bis unten und Haare anschauen und Zunge herausstrecken und so, alles machen.
Also abhören. Eine Show machen eigentlich.
Ja, ich musste, der hat gesagt, Sie müssen, Sie sind jetzt Arzt, Sie sind was Besseres und Sie müssen jetzt das machen. Mhm. Und dann dürfen Sie hinten reinschauen. Na gut, dann habe ich das alles gemacht. Und vor dieser Untersuchung, und ich musste sie immer fragen, wie es ihnen geht. Es waren Menschen einfach so in der Savanne, die offensichtlich rumgelaufen sind und keiner hat geschrien, aua oder sowas, nichts war alles scheinbar in Ordnung. Und als sie dann im Krankenhaus waren, waren sie, die mussten ein bisschen warten, bis sie rankommen, vielleicht haben sie sich abgesprochen, ich habe keine Ahnung, jedenfalls war jeder krank.
Jeder hat was gehabt.
Ich war plötzlich krank.
Einmal die Chance mit dem Arzt.
Ja, es war jeder krank, und wenn ich gesagt habe, ob das weh tut, ja, das tut weh. Und das tut, also es war, die waren wie ausgewechselt, diese Menschen. Und ja, also so glaube ich nicht, dass der Mann Schwierigkeiten hatte, weil plötzlich die anderen ja auch alle Schwierigkeiten hatten. Was aber der Arzt natürlich noch zur Verfügung hat, außer der Äußerung des Patienten, die man natürlich unbedingt braucht, so, ohne die geht es eigentlich nicht. Und bei mir kommen schon die Patienten in der Regel, weil ihnen was wehtut oder was blutet oder irgend sowas. Aber jetzt also sagen wir bei denen, wir haben ja als Arzt noch die Möglichkeit, wir können dann Zeichen finden, ob das stimmt, was es ist oder ob das richtig ist. Schauen Sie, das ist mal das ganz Wichtige. Ich bin sehr empfindsam, sensibel und habe ein ausgeprägtes Gefühl für die Richtigkeit von Dingen und Vorgängen oder sowas. Das muss man als Arzt haben, wenn man draufkommen will, was da los ist. Ja, jedenfalls habe ich die dann alle untersucht und viel wichtiger als die endoskopischen Ergebnisse waren die Dinge, die ich tun musste, die ich eigentlich nicht tun wollte. Ich sah bei allen und hatte meine Finger an den Nasen, an den Ohren und die Zunge und ich habe sie abgetastet an allen möglichen Körperteilen. Und da hatte ich ein Empfinden von Geweben, die ich in Europa gar nicht kenne. Eine gleichmäßige Spannung auf den Hautbereichen. Faltenfreiheit, jetzt sagen wir mal sowas, was dann dabei rauskommen kann. Ich spürte straffe Gewebe und dann natürlich, bevor man auch das Rohr in den Enddarm einführt, muss man mal durch den Schließmuskelbereich durch mit dem Finger, um das irgendwie vorzutasten. Es waren unter diesen 9 Menschen 6 Frauen und diese 6 Frauen hatten alle schon zwischen 6 und 9 Kindern geboren. Und was da meine Finger gespürt haben, das gibt es in Europa nicht. Eine Stabilität, eine muskuläre Straffheit, aber ohne überzüchtet. Es war einfach alles stabil. Es war stabil. Und das war eigentlich die wesentliche Erkenntnis von dieser Reise. Nicht so sehr, was ich das gesehen habe im Endoskop, sondern ich hatte ganze Menschen in der Hand, die überall irgendwie richtig waren. Das, würde ich sagen, war das, was mich da am allermeisten überzeugt hat. Und da bin ich richtig süchtig geworden nach diesen Menschen. So kam ich dann eben zurück nach dieser Reise und habe das versucht, anderen zu erklären. Und niemand hat mich verstanden. Und es ging mir dann selber wieder so, dass ich, nachdem ich ein paar Monate hier war, da habe ich mir gedacht, du spinnst, das gibt es doch gar nicht. Das hast du ja plötzlich alles einbildet. Das ist ja gar
nicht. Da muss ich nochmal hin.
Dann habe ich dann mit Menschen, Kollegen gesprochen und habe da irgendwie mich da versucht auszutauschen. War der Einzige, der sowas, und keiner konnte mich irgendwie nachempfinden natürlich, weil man kann nur empfinden, was man selber empfindet. Das andere ist eben nicht das eigene. Also so wurde ich dann so süchtig, dass ich insgesamt dann noch 9 Mal hintereinander, dann nach dieser ersten Reise, jedes Jahr einmal musste ich hinfahren aus Sucht, ich weiß, wie immer süchtig, ich war süchtig nach der Natürlichkeit des menschlichen Körpers. Und dann habe ich die natürlich nicht mehr untersucht, weil ich mir gedacht habe, das in der Natur untersucht man sich gegenseitig ja nicht, sondern es muss mir genügen, dass ich einfach zuschaue und beobachte, was die tun oder wie sie eben sind.
Also das war eine Ursachenforschung eigentlich, weil kommt es jetzt, also vielleicht auch immer wieder die Frage, oder kommt es jetzt nur vom Stehen, also dass da so alles passt oder sich so...
Ja, schauen Sie, da stellen Sie schon die Frage als Stuhlsitzer. Sie sind jetzt zwar, wie Sie selber sagen, schon lange relativ entwöhnt, aber die erste Frage, die kommt, ist, dass die meint man, dass die immer stehen, aber der Mensch ist kein Ständer, sozusagen kein Stehender allein. Er sieht zwar... Man erkennt ihn am besten als Mensch in seiner gesamten Höhe und seiner Gestalt, wenn er eben steht. Und dann ist er aufrecht, senkrecht gegenüber der Erdoberfläche. Aber dieser Mensch kann eben viele Haltungen einnehmen und Bewegungen durchführen und ist immer noch der gleiche Mensch. Das ist das Spannende. Aber eben, wenn man hinschaut, diese Menschen stehen anders dann als wir oder ich, wo ich jetzt 26 Jahre nicht mehr auf dem Stuhl sitze, stehe auch jetzt anders als vor 26 Jahren. Das heißt, bloß, dass einer dasteht und nicht umfällt, das, ja, das ist kein Krokodil, haben Sie schon recht, aber es ist noch nicht der Mensch, wie er von Natur aus und eben ideal ist. Der Mensch ist, also auch dieses Wort, ist auch ein wichtiges Wort in meinen Überlegungen. Wir dann sagen meine Gegner oder die, das nicht so verstehen können, sagen, ja, aber das, du denkst ja nur an so Ideale. Und das hat mir dann zu denken gegeben, weil ich glaube, jedes Eichkätzle ist ideal und jeder Elefant und jedes Krokodil ist eben ideal, weil es eben natürlich ist und ich kenne kein Krokodil, das anders ausschaut. Also es gibt keinen Fisch, der im Laufe seines Lebens seine Gräte verändert und krumm wird. Er bleibt immer Fisch und immer gerade, da kann man die Geradheit im Horizontalen am besten sehen, also im Wasser. Und nur der Mensch scheint sich zu verbiegen. Und das beobachten wir natürlich in unserer Umgebung, weil hier alle Menschen sich verbiegen, mehr oder weniger. Sie werden unansehnlich und dann schiebt man es aufs Alter oder so. Aber auch ein alter Fisch ist wunderschön und ich kenne keinen hässlichen Tiger, der dann sich irgendwie so verändert. Und diese Tiger kriegen letztlich auch diese Krankheiten nicht, die wir alle so hier in unserer Zivilisation kriegen. Also für mich ist der Mensch etwas, was ideal sein sollte.
Jetzt muss man dazu sagen, können wir das Alter sagen?
74 Jahre bin ich.
So, und da jetzt lohnt es sich tatsächlich, den Videopodcast davon anzuschauen, weil das überzeugt, finde ich, am allermeisten. Also dann gestern kam dann auch, hat die Moderatorin da gesagt, und ist über 70. Und das ist schon, also das reizt. Da sagt man, okay, schau mal, also das ist schon okay.
Okay, es reizt und das höre ich natürlich auch immer wieder. Und noch kann... In 20 Jahren ist es vielleicht besser, dass wir uns wieder treffen.
Das machen wir. Heute in 20 Jahren, ich trage diesen Kalender ein.
Okay, es gibt natürlich, erstens war ich schon von den Genen her immer einer, der nicht immer so alt ausgesehen hat, weil ich dick geworden bin und so Dinge. Und so, dass das vielleicht schon noch von dem stammen könnte. Aber innerlich können Sie ja nicht hineinschauen. Mhm. Und ich spüre seit gut 10 Jahren, in den letzten Jahren immer mehr zunehmend, eine neu wachsende Lebendigkeit, die ich schon verloren hatte früher, wie ich meine. Das heißt, und das, was Sie jetzt für einen Eindruck von mir haben, da ist, glaube ich, schon ein Teil zurückzuführen auf meine Lebensweise. Aber das kann man eben schlecht messen und somit kann ich halt den Kritikern nicht widersprechen.
Aber in 20 Jahren können wir es auf jeden Fall beweisen.
Ja, also jetzt, wie gesagt, wie ist...
Schauen wir mal in also, 20 Jahren. Vielleicht mal zum Leben. Gell? Also jetzt, ich sitze gar nicht, okay. Das führt dazu Situationen. Jetzt geht's los zum Beispiel, also das führt zu Situationen. Ne? Man ist andersartig, ich habe vorher schon über meinen Leichenwagen erzählt, das führt auch zu Situationen. Das finden die Leute bemerkenswert. Ja. Jetzt wollen sie ins Restaurant gehen. Oder geht man dann nicht mehr ins Restaurant?
Natürlich, also, gehe ja. Ich schon auch noch ins Restaurant. Aber jetzt fangen Sie natürlich gleich mit solchen
Fragen. Ja, können wir auch später machen.
Sie können ja auch fragen, wie mache ich es im Flugzeug oder im Auto? Das sind ähnliche. Das fragen Sie aus dem Beweggrund heraus, dass ich mich praktisch bloßstellen wollen. Da schau her, der kann es ja doch nicht so gut.
Also nee, so ganz im Gegenteil. Das frage ich aus einer Motivation raus, weil viele Leute auch sagen würden, dass ich in meinem Tun sehr andersartig bin. Mir geht es eigentlich darum zu sagen, dass mir das wurscht ist, was die anderen denken am Ende des Tages auch. Weil das ist ja witzig. Die Menschen, sie haben jetzt was entdeckt und davon sind sie überzeugt und das können sie auch an diversen Merkmalen beweisen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mal, es macht Sinn, wenn man sich das alles anschaut. Also mich spricht das an, das macht für mich alles Sinn. Nichtsdestotrotz sind ja 99, also fast alle draußen sitzen ja. Und jetzt kommt jemand, der sitzt nicht. Und das führt ja jetzt dazu, das würde mich so interessieren. Das führt okay, Andersartigkeit, aber dann auch zu sagen, es ist mir wurscht, weil es ist meine Überzeugung und es gibt doch die Leute nichts anderes. Ich stehe und nicht sitze zum Beispiel.
Oder okay, dann sind Sie eben durch Ihren Erfolg in Ihrem Beruf so stabil. So stabil bin ich nicht gewesen. Oder
ja, am Anfang auch nicht. Ne? Muss man sich erarbeiten. In die Mitte finden, sage ich
okay, mal. Und wenn Sie sagen, es ist mir wurscht, ganz so richtig ist, empfinde ich das nicht so, weil vielleicht liegt es ein bisschen an meiner Einbindung in die Gesellschaft als Arzt oder in meinen Bezug zum Menschen grundsätzlich, weil der Mensch ist letztlich die Quelle dessen, dass ich da drauf komme und die anderen, die jetzt das nicht so erkennen können, die können ja gar nichts dafür, dass sie es nicht können, weil ich war genauso einer, das heißt, wie soll ich es anders ausdrücken, es waren letztlich immer die Menschen, die mich so weit gebracht haben, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und somit die Haltung, dass mir es wurscht ist, das klingt fast so ein bisschen, das stört mir ja gar nicht, was die denken. Und ich will ja letztlich auch einer von diesen Menschen sein. Ich fühle mich sehr wohl unter Menschen, also bin kein Sonderling, der eben anders sein will. Ich will es gar nicht. Ich bin fast gezwungen durch meine Erkenntnis, dass ich anders werden muss. Mhm. Und dann sind mir die anderen eben schon nicht egal. Aber jetzt das sprechen Sie ja so über was, dass vielleicht die anderen das größte Hemmnis wären, dass man sich anders verhält.
Das meine ich, genau.
Nein, das sind sie nicht, sondern in meinen Augen und in meiner Erfahrung war ich selber das größte Hindernis, weil ich ein Stuhlsitzer war. Und jetzt bin ich vielleicht im Kopf kein Stuhlsitzer mehr, aber ich habe noch einen Körper, der an vielen Stellen stuhlsitzerisch ist, weil diese Veränderung, die das Stuhlsitzen in mir gemacht hat, über, sagen wir so, jetzt bin ich grob ein Vierteljahrhundert, sitze ich nicht mehr auf dem Stuhl, aber ich war vorher ein halbes Jahrhundert, also zwei Vierteljahrhundert schon gesessen und zwar ganz gewaltig als Student und dann natürlich in allen Lagen des Lebens, sozialen Lebens, bin ich eben gesessen. Das heißt, die größte Schwierigkeit für mich waren nicht so sehr die anderen, sondern die größte Schwierigkeit war ich und bin es in vielen Dingen, die ich erreichen will, immer noch selbst, weil dieser Körper sagt, das kann ich nicht oder es tut mir weh, wenn du das machst oder ich will das nicht oder ich weiß gar nicht, wie es geht. Also der Körper, der eigene Körper ist für den, der verändert ist, das größte Hindernis. Das heißt, in meiner Mission, von der wir vorher gesprochen haben, wäre es natürlich am allerbesten, die kleinen Kinder kommen gar nicht erst auf den Stuhl. Aber die Schwierigkeit ist, dass die für die kleinen Kinder verantwortlich sind, sind alle Stuhlsitzer, die verstehen mich nicht und vor allem, und dann können sie es nicht und dann sagen sie es auch sowieso Blödsinn. Und,
so und dann sind sie schon wieder in ihrem Leben und hören schon gar nicht mehr zu und rennen wieder. Ne?
Ja. Aber jetzt, um bei Ihrer Frage dann doch zu bleiben, die Sie hören wollen. Also, neben dem Nischstuhl sitzen, bin ich auch barfüßig seit langer Zeit. Und wenn man eben Schuhe anhat, dann kann man auf einem Stuhl sich nicht so hinsetzen, dass es ohne Beschädigung oder Verschmutzung der Kleidung geht. Also ich sitze mir im Restaurant, wenn ich bin, suche ich mir am liebsten einen Platz, wo eine Bank ist, also eine Fläche, wo links und rechts keine Lehne ist oder keine Armstütze ist. Und dann kann ich da auf dem Schneidersitz draufsitzen. Und wir haben meine Füße rauf, und wenn man die Füße so hoch tut, dass die Fläche nicht auf den Sitz geht, dann man stört es dann trotzdem. Restaurantbesitzer habe ich erlebt, die dann sagen, tut sie mal die Schuhe, da Füße runter, das macht man bei uns nicht.
Aber das ist jetzt genau der Punkt, den ich meine. Also wissen Sie, mir geht es gar nicht, das stört jetzt andere Leute. Also das ist wie, ich gehe zum Beispiel unglaublich gern auch alleine essen, und da tun sich manche Leute super schwer, alleine essen zu gehen. Was sollen die anderen sagen? Der sitzt jetzt da alleine. Das ist das, was ich meine. Also da sitzt jetzt jemand, der kommt, der möchte nicht sitzen, und der kommt barfuß bei jedem Wetter ja dann auch, oder?
Ja, genau. Ja.
Ob sie das nicht stört, was die anderen Leute denken, das meine ich.
Also, sagen wir so, in den meisten Restaurants gibt es heutzutage immer nur Tischdecken. Das heißt, wenn man im Schneidersitz sitzt,
sieht es gar keiner.
Sehen es viele nicht, Gott sei Dank. Aber trotzdem, die Menschen, ich glaube gar nicht, wie genau die alles sich gegenseitig beobachten. Du ja, ich auch. Ich schaue auch jeden an. Man orientiert sich an anderen Menschen. Ganz wichtig, weil scheinbar in der Herde ist es auch so, oder in der Familie, in einer kleinen Gruppe. Man schaut sich ständig an. Das ist keine falsche Angewohnheit. Ich glaube, das ist eine natürliche Notwendigkeit. Ja, also, und wenn Sie es dann merken, mittlerweile ist es schon so, wie Sie sagen, mittlerweile nach vielen Jahren ist es natürlich schon wurscht. Und mit Menschen, mit denen ich dann unterwegs bin, die kennen mich schon, und das ist auch selbstverständlich, also meine Familie, meine Kinder und so weiter, der Papa tut seine Füße drauf, fertig und aus. Ja, also. Und man kommt nicht wirklich in große Konflikte mit den anderen. Man sieht dann vielleicht Blicke, oder meine Kinder weisen mir wieder auf, schau mal, wie die schon wieder getuschelt haben und so weiter. Was wollen denn die überhaupt? Das heißt, sie sind auf meiner Seite, sie unterstützen ihren Vater, aber es geht. Frage mal, was es geht. Es ist ein wichtiger, wenn ich mir das Wort jetzt so nenne, so sage, es geht. Es ist schwierig, man muss Dinge überwinden in sich selbst, wie Sie schon gerade sagen. Wenn es mir wurscht ist, dann haben wir ja was in sich überwunden. Diese Angst der andere verurteilt ein. Wenn man das dann schafft, dann geht es, weil die anderen einen nicht zwingen, die Füße runterzutun. Und dann kommt jetzt noch ein anderer Aspekt. Eben kürzlich war ich in einem Restaurant am Moritzplatz, und dann kam so ein Opa und hat mich da entsprechend angemacht, kann man sagen. Und dann habe ich in Gottes Namen eben den Fuß einmal runtergetan, weil, wenn man dann mal wirklich Viertelstunde sitzt, das bringt den Körper nicht so durcheinander, wie wenn man eben jahrzehntelang jeden Tag so und so viele Stunden, und da gibt es natürlich entsprechend große Zahlen mittlerweile schon, den Körper durch ein Fehlverhalten umformt.
Und der Schneidersitz, was ist da jetzt anders? Also das gibt auch eine andere Stabilität dadurch, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist es einfach nur also es ist nicht ideal, aber es ist die bessere Mischform, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also stellen Sie jetzt schon die Frage, was der Unterschied grundsätzlich zwischen, was das Stuhlsitzen letztlich verursacht, oder warum das so ist.
Es
geht jetzt nicht ums Restaurant.
Ja, ich bin natürlich wild am Denken, gell?
Ja, und ich will jetzt vielleicht das so sagen. Also grundsätzlich ist es so, es gibt ja keinen Stuhl in der Natur. Gibt ja keinen Stuhl. Früher, wo ich angefangen habe zu denken, habe ich ja, wie manche Patienten mir das auch schon gesagt haben, ja, die setzen sich dann halt auf einen Baumstumpf drauf. Sowas wird uns einfallen als Voralpenländer, weil es bei uns ab und zu im Wald einen Baumstumpf gibt. Ja, kann man drauf sitzen vielleicht. Aber
würden wir nicht machen, wenn man noch nie auf einem Stuhl gesessen ist. Das ist ja ich suche mir einen Stuhlersatz, oder?
Richtig, aber ich spreche ja mit lauter Stuhlsitzern. Und der Stuhlsitzer denkt natürlich in Stuhl-Lebensform. Weil er sucht ein Argument, warum das, was er tut, richtig ist. Und er hat auch gar keinen Zweifel an dem Tun, weil alle das so tun. Also ist der, der was anderes sagt, ja eigentlich in der Beweispflicht, dass das falsche Tun auch falsch ist. Okay, also dann fange ich mal so an, als einer, der nicht mehr auf dem Stuhl sitzt, kann ich mal sagen, der Mensch ist Natur. Und alles auf dieser Erde ist ursprünglich mal Natur und in sich geordnet und hat eine Bedeutung. Jede Form, jeder Finger ist notwendig. Und wenn man das, ich bin mal christlich erzogen worden, und da haben wir einen Ausdruck dafür gelernt. Wir waren im Paradies. Das Paradies auf Erden. Ich spreche jetzt nicht von der Religion, der Glaubensreligion, sondern von den Vorstellungen, von der Überlieferung innerhalb der Menschheit. Und das gibt es nicht nur im Christlichen, auch in anderen Überlieferungen gibt es den Zustand des Paradiesischen. Und letztlich ist die paradiesische Form die, die einfach nur natürlich ist, wo der Mensch nichts verändert und die Tiere alle hängen miteinander zusammen und leben und sterben und fressen und machen sich wieder neu und machen, kriegen Kinder und so weiter. Und so, dazu gehört ja auch der Mensch. Der Mensch ist in dem Paradies entwickelt worden. Und er hat paradiesische Funktionen in seinem Körper, ohne dass er was tun muss. Und diese Form hat sich entwickelt und die entwickelt sich nach wie vor bei jedem neugeborenen Kind, nämlich die Form der Geradheit gegenüber der Erdanziehungskraft und auf dem Boden der Erde. Also die Erde ist sein Element, dadurch, dass es was gibt, wo er draufstehen kann, dadurch, dass er ein Gewicht hat und dass es eine Richtung des Gewichtes gibt, nämlich nach unten. Er gehört aber nach oben. Und jedes Kind braucht vielleicht so ein Jahr, mehr oder weniger ein Jahr, ohne dass die Eltern ihm sagen müssen, wie es geht. Auf der ganzen Welt, jedes Kind wird gerade. Zunächst einmal. Dazu braucht es aber diese Koordinaten. Es braucht den Boden unter den Füßen, es braucht die Richtung der Erdanziehungskraft und es braucht sein Gewicht. Und der Mensch ist eben keine Marionette, hängt nicht an irgendwelchen Fäden, sondern die Kraft, die ihn oder die Elemente, die ihn zum Geraden werden lassen, sind ungefähr 200 Knochen, die auseinanderfallen würden, wenn nichts ist, und die sind irgendwie zusammengebunden. Und unzählige Milliarden spannender kleiner Elemente, die Spannung von Muskeln, die dazu führen kann, dass sie dann sich aufrichtet. Also es sind zusammenziehende Kräfte, die dazu führen, dass er größer wird. Ganz verrückte Sache, ich habe ewig lang gebraucht, um dahinter zu kommen. Also er braucht, nochmal zurück, den Boden unter den Füßen und die Erdanziehungskraft, die ihm zuwider ist, die zieht ihn hinunter und er richtet sich auf mit Spannung. Und damit in diesen Spannungen, die immer gleich vorhanden ist, aber ganz variabel ist, wenn er geht, bewegen sich die Glieder, als möglich bewegt sich, aber die Spannung bleibt erhalten. Das habe ich jetzt einmal so angefangen, weil es ein bisschen schwierig ist. Jetzt kommt der Stuhl ins Spiel. Den ist, bis vor 250 Jahren war das vorbehalten, irgendwelchen Königen als Thron oder so. Also scheinbar sind auch nur die westlichen Kulturen draufgekommen, sich überhaupt die Füße runterhängen zu lassen, weil der thailändische König ist vor 50 Jahren auch noch im Schneidersitz auf dem Thron gesessen und also die andere Kulturen außer der westlichen haben nie die Füße runtergehängt. Aber in der westlichen Welt war es schon, der Ramses II. Wird schon abgebildet, dass er wo drauf sitzt und Füße runterhängt. Also da ist irgendwas passiert, was ich nicht weiß, wann, warum und wie. Also gehen wir auf den Stuhl. Im Stuhl verliert der Mensch sein Element. Er ist nicht mehr mit den Füßen auf dem Boden. Er ist mit dem Po auf einer Platte oberhalb der Erde. Und diese Platte trägt die Hälfte seines Gewichtes ohne Spannung. Die Spannung ist verloren. Und nur der Oberkörper könnte sich spannen, aber diesem Oberkörper fehlen die spannenden Elemente, die im Oberschenkel und im Unterschenkel und im Fuß auch nötig wären, um eine Gesamtspannung zu erreichen. Verstanden?
Ja, ja,
also die Hälfte der Spannung ist
ungefähr. Also da denkt man ja auch nicht drüber nach, dass nur noch das Hälfte vom Gewicht jetzt ist. Ne? Man hat die Platte und jetzt kommt aber, ja, das kann man total nachvollziehen, die Spannung ist ja jetzt im Geraden, ich könnte gar nicht durchgehend anspannen mit dieser Ecke über den Stuhl.
Das kommt das
Erste. Kann nur verkrampfen also, eigentlich.
Das haben Sie schon was vorweggenommen, was noch wichtig ist. Also das Erste ist, er verliert die Spannung, er verliert die Kraft dadurch, weil es sie nicht mehr, wenn jetzt ein, was weiß ich, 8 Stunden am Tag auf dem Stuhl sitzt, fehlt ihm die, wenn die Spannung wird ja hergestellt durch Muskulatur. Und das ist die Kraft. Ja, die Muskeln sind die Kraft. Wenn er jetzt also praktisch auf dem Stuhl sitzt, verliert er die Aufgabe, sich anspannen zu müssen, also Muskeln werden weniger. Also zunächst wird er erst einmal kraftlos und dann haben Sie jetzt schon gesagt, er verliert auch seine Form. Ursprünglich war er eben gerade, er kann diese gerade abwinkeln, indem er hinhockt oder hinkniet oder irgendwas, was sich hinlegt, wo er halt auch wieder gerade ist. Und im Stuhl kriegt er diese Stufenform. Der Oberschenkel wird getragen, der Unterschenkel hängt sogar runter, unterstützt praktisch den Zug der Erdanziehungskraft und nur der Oberkörper im rechten Winkel.
Völlig verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Also jetzt hat man oben dieses Ding, dann dieses Gerade, das drückt ja auch wieder runter durch die Schwerkraft und der Fuß hängt auch noch, das ist ja noch mehr kontraproduktiv. Dann nach oben geht die Kraft und da ist
richtig.
Crazy, noch nie drüber nachgedacht.
Und es gibt aber offensichtlich, so glaube ich, die Steuerung ist eben abgestellt auf diesen einen Menschen. Und jetzt haben wir plötzlich einen unterteilten Menschen, der in diesen Teilen jeweils unterschiedlich sich entwickelt. Weil, jetzt kommt ein ganz Wichtiges, unser Körper besteht aus ungefähr 60 Billionen Zellen. Und diese Zellen sind nicht immer die gleichen, sondern pro Sekunde werden 50 Millionen, ich kann es gar nicht, immer wenn ich sage, verschrecke ich von der Zahl, 50 Millionen Zellen pro Sekunde ändern sich. Werden also abgebaut und dafür gibt es eine neue Zelle. 50 Millionen Mal in einer Sekunde. Und das ist natürlich die natürliche Veränderbarkeit des Körpers. Das haben nicht nur die Menschen, sondern natürlich alle anderen auch in verschiedener Form. Und das ist die von Natur in uns eingebaute Variationsmöglichkeit, die wir brauchen, um uns anzupassen an die Veränderungen, die natürlich um uns herum auch ständig stattfinden. Alles verändert sich immer und alles will möglichst so gut sein, dass es überhaupt leben kann. Mhm. Verstehen Sie? Und so passiert dann in dem Menschen, der nicht auf dem Stuhl sitzt, möglicherweise immer wieder das Gleiche. Er bleibt immer wieder gerad, weil er natürlich gerad sein muss, dass er laufen kann oder so, dass er so wohin kommt. Und der, der im Stuhl sitzt, verliert die Orientierung, diese Institution im Körper, die dafür zuständig ist, weiß gar nicht mehr, was sie machen soll. Und dann kümmern sich die Zellen nur noch um sich selber, sie werden damit gesteuert. Das heißt, der Muskel verkümmert einfach total, sagt man, braucht man nicht mehr. Und der andere kann wuchern, weil er keinen Widerstand mehr führt oder sowas. Und so kommt es dann auch nicht nur in der Haltung zu Problemen, sondern die Organe, die in dem Ganzen drin sind, verformen sich mit der Zeit, sie verlieren ihre Funktion und so kommt letztlich alles durcheinander.
Mhm. Man bricht das ganze System quasi zweimal.
Bricht das System zweimal und die Veränderbarkeit aber bleibt, das heißt, er verändert sich eben.
Ja, man arbeitet den ganzen Tag gegen sich selber gefühlt.
In sich selber gegen sich selber.
Ja.
Und so kommt jetzt eben zu allerlei komischen Erscheinungen, die es in der Natur nicht gibt. Es gibt in der Natur keine Ablagerungen von Kalk im Herzkranzgefäßen. Nur der Mensch hat diese komischen Dinge. Es gibt keine Hämorrhoiden bei allen Tieren, die einen Darmausgang haben. Nirgends auf der Welt gibt es das. Es gibt keine Thrombose. Also, ja, über meine Fachgebiete bin ich zunächst einfach mal draufgekommen. Und mittlerweile übertrage ich das eben auf viele andere Körperteile oder Erkrankungen. Denn alle diese Krankheiten, die sogenannten Zivilisationskrankheiten, das kommen wir schon gleich dazu, sind nicht nur andere Tiere, die diese Krankheiten nicht kriegen, sondern in den indigenen Völkern gibt es ja auch diese Krankheiten nicht, von denen letztlich der gesamte sogenannte medizinische Markt in Europa lebt. Diese Zivilisationskrankheiten sind eben Zivilisationskrankheiten, wenn man das vom lateinischen Wort ableitet, die bürgerlichen Krankheiten. Die Bürger wurden erst so wichtig vor 200 Jahren. In der Französischen Revolution haben sich die Bürger den Komfort des Königs selber geholt, und mit diesem Komfort haben sie sich die Krankheiten geholt, und somit hat sich diese bürgerliche Welt natürlich mit ihren technischen Errungenschaften auf die ganze Welt ausgedehnt, und somit ist es einfach eine Krankheitsform oder Krankheitsformen, die jetzt auch die ganze Welt eine Plage sind.
Richtige Luxuskrankheiten sind es eigentlich dann.
Luxus kann man sagen, aber das verbinden die Menschen eigentlich mit viel Geld oder so Sachen. Dass das auf dem Stuhl sitzen ein Luxus ist, das versteht keiner, weil es einfach selbstverständlich ist. Aber es ist eben eine Hilfe, eine Unterstützung für einen Körper, der das eigentlich nicht braucht. Weil der Mensch kann sich eben in Ruhe auch hinknien oder hinhocken und die Zeit abwarten, bis er wieder was anderes tut. Er braucht ihn nicht.
So, jetzt gibt's ja diese Stühle, die so sich unten bewegen, da wo sie dann alle sagen ergonomisch, die aber keine Rückenlehne haben, aber ist ja auch nochmal interessant, weil die Rückenlehne macht ja nochmal was. Die braucht ja nicht mal mehr Spannung oben, sondern da kann ich mir ja ganz nahe fläzen, ist ja nochmal schlechter, oder?
Ja, kommen wir jetzt gleich zurück dann auf wie hieß das, wo man auf Toilette gehen kann. Also, erstens, die Rückenlehne war natürlich, ist ein zusätzlicher, offensichtlich. Es ist eben so, wenn der Mensch zunächst auf dem Stuhl sitzt und sich anstrengt, kann er noch aufrecht stehen, aufrecht den Oberkörper halten. Jetzt wird er aber in den Tätigkeiten, die er im Stuhl tun muss, abgelenkt von seiner eigenen Körperempfindung. Das heißt, wenn jetzt das Kind einmal eins lernen muss, dann strengt sich das Schädel an, dass er das richtig macht oder dass er schön schreibt, und verliert das Gefühl für sich selbst. Er entfernt sich mit seinem Hirn von seinem eigenen Körper. Und damit bricht dann auch diese Steuerung weg, dass es sich eigentlich hochhalten würde. So ähnlich ist es eben in dem Stuhl. Zunächst waren die Menschen da wohl auf Hockern gesessen, ohne die Stuhllehne. Ja, und dann haben sie eben gemerkt, da wird es mir dann schwer, irgendwie am Rücken. Und dann haben wir eben den Stuhllehne eingebaut. Und das hat nicht gereicht. Und dann habe ich gemerkt, was mache ich denn mit meinen Armen in der Zeit? Jetzt haben sie noch die Armlehnen hingebaut. Und so flackt dann jetzt dieses Lebewesen regungslos und da vor sich hin, vergammelnd in dem Stuhl drin. Und jetzt zurück zu diesen anderen Sitzgelegenheiten, die Sie jetzt erwähnt haben, in denen man sich ja scheinbar doch bewegt. Mhm. Also, weil das nicht so starr ist. Ja, gut, war keine schlechte Idee. Aber das Problem ist nach wie vor, das Gewicht und der Schwerpunkt ist auf dem Hinterteil drauf, wo es nicht hingehört. Der Mensch gehört auf seine Füße. Und dann ist alles irgendwie mit einbezogen. Und so war das mit Ihrer Toilette von vorher. Sie tun zwar dann jetzt Ihre Beine schon ein bisschen höher, damit verändern Sie zwar die Spannung vielleicht in Ihrer Anatomie, aber Sie müssten so, in der Natur ist es so, dass wenn der vielleicht sich gerade entleert, der Mensch und der Löwe kommt, dann springt er sofort davon. Und bis Sie aus Ihrer Halterung da rauskommen und runterfliegen und vielleicht 30 Zentimeter unten landen, dann hat Sie der Löwe schon lange gefressen. Das heißt, dieses Hilfsmittel, das Sie jetzt da haben, ist auch ein Hilfsmittel, und das darf der Mensch nicht haben. Sonst geht es auch schief, vielleicht mehr nach links schief statt rechts schief, aber sie treffen das Ideale nicht.
Aber ideal ist ja dann dieses vermeintliche südländische, italienische Klo, oder wo immer alle so Schwierigkeiten haben, wo quasi nur so ein Loch im Boden ist und die zwei Fußabdrücke.
Ganz ideal ist, es gibt erstmal gar kein Loch, weil man braucht kein Loch, ist ja nur erforderlich, wenn man zu viele Menschen an einem Platz haben und dann einfach die Hinterlassenschaft uns aufregt. Mhm. Und deswegen haben die dann natürlich Löcher gebuddelt. Und wenn man in Afrika ist und so Ansammlungen, wo halt mehrere hundert Menschen in so einem Dorf leben, die haben dann eigentlich gar kein Loch mehr zunächst. Die gehen zu einer bestimmten morgendlichen Zeit, gehen da Menschen dann zusammen raus in das Dorf, meistens wahrscheinlich auch da, wo die Windrichtung irgendwie normalerweise weggeht, und entleeren sich da gemeinsam, ohne Loch. Aber wenn man dann in dieser Region dann auch schon mehr dörflicheren Charakter hat, wo also vielleicht irgendwie so ein Platz ist, wo man was essen kann, wo man als Fremder kommt, da gibt es dann diese Löcher. Und da sind sie noch nicht italienisch. Der Italiener macht alles schön und sauber und luxuriös und hat eine Freude dann dran. Aber diese Menschen, die haben noch keinen wirklichen Ekel vor ihren eigenen Entleerungen, aber sie machen dann eben Löcher, dass das schneller ist.
Aber, also ich finde es ganz interessant, gell, weil es ist einfach so, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich finde es ganz, ganz interessant, zum Beispiel auch so in Kundenterminen. Ne? Da sagt dann der Kunde so, ich muss unbedingt pinkeln. Manchmal kommen so Ausreden auch. Ich habe so viel getrunken. Naja, also keiner pinkelt halt 10, 15 Minuten. Ne? Warum ist das so ein Tabuthema bei uns im Westen? Also es ist doch auch so, oder auch in neuen Beziehungen, ein riesengroßes Thema. So. Ein Vertuschen, ein Getue. Was ist da so das Problem bei uns, bei den Menschen mit dieser Darmentleerung? Weil das ist ja vielleicht auch der Punkt, zu einem Arzt wie Ihnen zu gehen. Das ist ja, da hat ja nur keiner gesagt, super geil, heute geht zu einem Arzt, den kenne ich noch gar nicht, zu einem Proktologen und der schiebt mir dann was in den Arsch. Also keiner hatte da Lust drauf, so, ne? Wo ist da da ist ja eine große Scham erstmal da, oder?
Ja, wo die Scham so richtig herkommt, das kann ich nicht sagen, aber das riecht nicht gut. Wenn man das tut, vielleicht kommt es auch derzeit, und also sagen wir die Menschen in Afrika, wo ich halt war, da gibt es ja natürlich ganz andere afrikanische Bereiche, wo die ganz europäisch leben, aber jetzt, wenn ich sage, diese Menschen, die noch nicht angesteckt worden sind von der Notwendigkeit, anders zu sein als von Natur, ja, die Gene haben wir auch irgendwo anders hin, die schämen sich nicht, also gehen also scheinbar, das hat mir eine Kollegin mal erzählt, die aus Angola stammte, dass ja die Menschen, die jungen Menschen, gehen gemeinsam also zu fünft oder zu sechst aufs Klo eben, und dann ratschen sie dabei oder irgendwas und gehen wieder zurück und so weiter. Also da ist
offensichtlich... Meine größte Horrorvorstellung, gell? Also wirklich, manchmal träume ich davon, dass mir jemand da auf dem Klo sieht. Horrorvorstellung. Also so schambehaftet, das gibt es einfach gar nicht.
Ja, das liegt dann so... Es liegt... Ach gut, also sag ja, dieses Leben, das wir eben führen... Das hat in vielen Bereichen natürlich solche Tabuzonen, weil wir einfach damit in dem Form, wie wir zusammenleben, gibt es vielleicht keine Lösung. Deswegen reden es vielleicht nicht, sie wissen nicht. Und dann weiß man letztlich auch nicht, was ist richtig, wie soll ich es machen oder so. Als Kind wird man dann schon erzogen und dann ist das Potti gehen oder was immer das ist, ist immer ein Theater, weil es gibt jetzt nichts, wo man hingehen kann oder und dann schick die doch einmal, bin endlich fertig.
Oder musst du schon wieder?
Musst du schon wieder, das heißt, man wird da schon irgendwie als schlecht hingestellt, wenn man das so macht, wie es halt der Körper einem sagt. Kann mich gut, ich habe eine nette Geschichte, für mich war das toll. Also ich bin relativ spät Vater geworden und da saß ich eben schon nicht mehr auf dem Stuhl und hatte ganz andere Ansichten zum Leben überhaupt. Und dann habe ich eine Tochter da gezeugt. Und wo es dann darum geht, dass die halt auf Toilette gehen soll. Und das war das sogenannte große Geschäft. Komischer Ausdruck, aber jedenfalls. Dann warte ich auch, hat die länger gebraucht. Und dann kam aber was raus. Und wenn man dann dabei war, sagt, jetzt schau, sie ist ja schon fertig, jetzt komm, wir müssen jetzt sofort. Dann konnte die mir genau sagen, nein, das sind noch vier Sachen drin. Stell dir vor, also dieses Kind hatte eine Empfindung für den Inhalt des Enddarmes, dass sie wusste, es sind vier so Knödel oder was, wie es da eben war. Und sie da, die ist nicht aufgestanden, bis das letzte rausgegangen ist. Naja, habe sie in letzter Zeit nicht mehr gefragt, wie es jetzt ist, aber so sensibel kann der Mensch im Körper sein. Also nochmal zu diesem Tabu. Darüber habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht, sondern ich versuche eben das Tabu in mir selber zu lösen und
naja. Ich finde das zum Beispiel auch so interessant bei so Online-Terminen. Ne? Also da sagen dann manchmal Leute so, oh, ich habe so unglaublich bieseln müssen, gut, dass der Termin jetzt vorbei ist. Warum kann man denn im Online-Termin sagen, ich muss ganz kurz auf die Toilette? Also es ist so ein Quatsch einfach. Das ist ja wie wenn man jetzt im Besprechungsraum ist, geht man auch kurz auf die Toilette. Also irgendwie müsste man da müsste man was an der Gesellschaft auch machen. Weil also wo gibt es denn da das Tabu? Es macht jeder, also wird jetzt keiner davon befreit sein. Ne?
Oder, ja, aber ich denke mir auch, so ein häufiges auf Toilette gehen ist schon immer ein bisschen verdächtig. Mhm. Also ich als Proktologe.
Ja, interessant. Was wäre jetzt wünschenswert? Wie oft sollte man Was ist denn ein besserer Ausdruck als großes Geschäft auch?
Das weiß ich nicht. Mhm. Stuhlgang habe ich. Mhm. Schauen Sie mal, das Ausdruck Stuhlgang.
Das da ist der Stuhl schon wieder.
Da habe ich mich schon beschäftigt auch damit.
Was haben Sie für eine Toilette zu Hause?
Ich habe in dem Haus, das ich gebaut habe, gibt es eine Toilette, die italienisch ist. Mhm. Das heißt, die wird von der Firma Villeroy & Boch hergestellt. Aber die hieß damals, als ich das Haus gebaut habe, hat der Architekt gesagt, das ist nur für den Export bestimmt. Interessante Aussage damals. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber er hat es dann irgendwie trotzdem organisiert. Aber ansonsten habe ich mittlerweile mich, ja, man muss findig sein, wenn man anders ist und in einem widrigen Umfeld lebt, dann mache ich das genauso wie mit der Schwerkraft. Ich entwickle eine Kraft oder einen Trick, wie ich mit der jetzigen Situation zurechtkomme. Also ich gehe auf jede Toilette, mir gar kein Problem, tue die Brille hoch und setze mich auf die Schüssel und treffe mittlerweile auch da hinein.
Also aber mit den Füßen auf
Füßen die Schüssel.
Füßen auf Füße. Ja, Gott hab ihn selig, mein Onkel war Sizilianer und wenn der uns immer besucht hat, hast du immer die Abdrücke auf der Keramik und dann, aber das muss man auch, also das ist schon auch, das muss man auch üben, gell? Also da hat man schon auch das Gefühl, wenn da mal was schief läuft und so rutscht ab, dann barfuß einfacher. Natürlich auch.
Naja, gut, also das ist wieder ein anderes Thema, aber letztlich mit, es ist nicht nur das Abrutschen, sondern ist dann auch die Frage, dass man da hineintrifft. Es ist zwar relativ groß, aber es ist ziemlich weit, wie muss ich sagen, vorne.
Man verschätzt sie auch total, finde ich, auf diesen italienischen Toiletten. Also wenn ich die Auswahl habe, wir waren jetzt zwei, drei Mal in Portugal und in Italien beim Campen und da gab es immer die Auswahl, also halt für die südländischen Gäste und für die europäischen oder für die mitteleuropäischen. Und ich gehe dann immer gern auf diese Stehdinger, aber es ist, man verschätzt sich.
Eben, es liegt eben daran, dass in unseren Körpern, wenn wir gesessen sind viele Jahre, ist es zu Verhärtungen gekommen, Beweglichkeiten sind nicht mehr da. Man kommt ja erstens, die meisten Patienten kommen schon gar nicht in die Hocke runter oder wenn sie es schaffen, kommen sie nicht mehr hoch und fallen um und so weiter. Das heißt, da gibt es Strukturen, die ich jetzt nicht so genau benennen kann und es ist mir letztlich auch wurscht, wie das heißt, welcher Muskel das heim ist, aber es fehlt an der Fähigkeit, diese Haltung einzunehmen. Man verliert sie, weil es starr und steif wird. Das war noch das andere, was wir, also vorher haben wir noch ein bisschen geredet, die Wirkung des Stuhles. Es führt nicht nur zu einer Schwächung, es führt nicht nur zu einer Verformung, sondern es führt zu einer Erstarrung an manchen Stellen. Das heißt, Dinge, die vorher elastisch und beweglich waren und eben Anteile der Bewegung, irgendwelche Winkel mit bewirken konnten, sind nicht mehr da und neben der Erstarrung gibt es die Unfähigkeit deswegen, weil die nicht mehr vorhandenen Muskeln oder veränderten Muskeln, da können sie nicht, die können sich vielleicht andenken, aber sie sind nicht mehr da. Also das Hirn möchte vielleicht steuern, aber es ist nicht mehr vorhanden. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, aber das wollte ich noch dazu sagen, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Die Häufigkeit des Stuhlgangs. Was sagt der Proktologe, was ist da gut?
Ja, also
die Männer und die Frauen sind da sehr unterschiedlich in ihren Aussagen.
Okay, also das wäre vielleicht genauso wie die Frage, wenn man stellen müsste, wie häufig muss man was essen und zu sich nehmen. Also da ist, glaube ich, vieles durcheinander gekommen. Komme jetzt zu diesen Menschen zurück, wo ich war in Afrika, oder zu diesem Wissen, was ich teilweise von denen dann erfahren habe. Ich war nicht immer dabei, aber ich habe halt nachgefragt. Also diese Menschen essen eigentlich nur am Abend was, wenn sie sich wieder treffen. In der Früh vielleicht, weiß ich nicht, auf dem Weg, was sie Viertel finden, aber sie treffen sich abends gemeinsam und dann wird gegessen. Und die, wie die ehemalige Kollegin mir erzählt hat, die gehen in der Früh und entleeren sich eben das große Geschäft. Einmal am Tag, würde ich sagen, wäre das Richtige. Wenn man die Medizinbücher anschaut, naja, jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Aussage. Ich bin Arzt und ich bin in der Medizin, in der sogenannten Medizin, aufgewachsen und da steht dann halt alles mögliche drin, was man bei den Stuhlsitzern eben als normal empfindet. Und ob das Normale, ob das natürlich und das Richtige ist, das, oder Ideale, wie wir vorher gesagt haben, ja, da gibt es natürlich gar keine Aussagen. Also das heißt dann, 2 bis 3 Mal am Tag bis alle 2 Tage. Mhm. So ist die große Spannbreite. Aber wenn ich einen Patienten habe in meiner Praxis, und die kommen ja manchmal nicht wegen der Frequenz ihrer Entleerung, weil sie eben da wissen sie ja nicht, was richtig ist, sondern die kommen eben mit Schmerzen oder weil es nicht richtig rausgeht oder weil es blutet. Da kommt aber bei mir immer die Frage, wie oft sie auf Toilette gehen. Weil, wenn die sagen 2 bis 3 Mal, weiß ich, da stimmt schon was nicht. Das kann nicht, das ist falsch. Und dann, ja, das wird natürlich jetzt komisch, fast ins Fachliche, aber bleiben wir bei der Frequenz. Ich sage einmal am Tag, wäre das Richtige. Mhm. Und da wäre mir es natürlich am liebsten, wenn ich afrikanisch leben könnte und einmal in der Früh gehe. Und es gibt Phasen, wo das auch so ist.
Terminkalender eintragen.
Aber dann schauen Sie, dann kommen wir wieder zu dem Hirn, von dem ich vorher gesprochen habe, das dann abgelenkt wird für andere Aufgaben. Der Mensch muss ja nicht 2 mal 2 ausrechnen in der Natur. Der muss auch nicht planen, was er in 10 Minuten macht. Und er muss auch nicht nachdenken, was die Frau gestern gesagt hat. Solche Gedanken hat man eben nicht. Aber bei uns wird alles Mögliche vom Hirn verlangt und deswegen kommt es in der Steuerung durcheinander. Also, wenn es nicht in der Früh kommt, dann kommt es bei mir irgendwann später. Aber in der Regel bin ich jetzt bisher auf einmal.
Ja,
genau.
Ja, das andere ist, auch Stress ist ein Thema, oder? Ich meine, steht man in der Früh auf, hat so einen Rhythmus und sagt, jetzt wäre es doch super und dann liest man irgendwas. Dann spürt der Körper,
spüren vielleicht irgendwas, aber das haben Sie jetzt keine Zeit.
Genau, ja, oder irgendwas regt einen auf und man kommt.
Jetzt muss ich woanders stehen und dann kann der Körper eben das zurückfahren, begnügt sich, weil letztlich muss es auch so eine Steuerung geben, weil wenn Sie in der Natur sind und Sie haben jetzt irgendeine gefährliche Situation. Dann können Sie nicht gleich aufs Klo gehen, wenn der Tiger kommt oder was, ja, der Bär oder was immer, was da bedrohlich ist. Also, oder wenn man selber was hinter dem anderen her ist,
ja,
muss man natürlich auch diese Dinge automatisch zurücksteuern können. Und das kann eben der Körper. Aber ja, wenn es eben zu viel ist, dann wird es
irgendwas vorbei.
Dann ist es schlecht. Aber letztlich nochmal zurück, wir kommen ja vom Sitzen.
Ja, unglaublich.
Wir haben den Stress. Der Stress,
so viel zu besprechen.
Der Stress ist vielleicht schon etwas, was die Menschen natürlich auch durcheinander bringt, aber er bringt die Anatomie nicht durcheinander. Und alle diese Krankheiten, von denen ich spreche, habe noch gar nicht so über die ganzen Krankheiten geredet, sondern ja, also die Zivilisationskrankheiten, sagen wir es mal so, von denen ich sage, sie kommen vom Sitzen auf dem Stuhl, die kommen nicht vom Stress, die kommen vom Sitzen, weil es mechanische Veränderungen sind und zelluläre Veränderungen, dass das Gewebe sich verändert, das muss was Anatomisches sein. Und somit ist jetzt auch, sage ich mal, ein paar Krankheiten. Die Kniearthrose ist eindeutig am Knie. Mhm. Es ist ein Platz. Mhm. Und es ist dann, wenn man Röntgenbilder ausmacht, dann sieht man, dass da Knochen sind, wo keine sein sollten. Da sieht man, dass die Gelenkspalten nicht mehr da sind. Und wenn jemand einen Brustkrebs hat, dann ist eindeutig an der Brust der Knubbel, die Knote da. Also es ist organisch lokalisierbar, anatomieverändernd etwas passiert. Mhm. Oder wenn der Dickdarmkrebs hat oder was weiß ich, Blinddarmentzündung, Leistenbruch, Krampfadern, Hämorrhoiden, also
Und das kommt jetzt aus dieser, also die sind jetzt nicht mehr gefordert in ihrer Aufrechtheit und jetzt machen die selber Dinge. So könnte man es runterbrechen, oder?
Sie verändern sich. Entweder sie verändern sich selber, weil sie Platz haben, wachsen zum Beispiel Tumor, weil die begrenzenden Gewebe drumherum zu schwach geworden sind und haben die plötzlich Platz. Was ich noch vorher nicht gesagt habe, wir haben jetzt, sagen wir, diese 60 Billionen Zellen. Und jede dieser Zellen ist ein Lebewesen. Und jedes will leben. Und so gut und so viel wie möglich. Und jetzt Platz hat, wird es mehr. Mhm. Sie haben ihre Ideen aufgebaut mit anderen Menschen, jetzt sind es immer mehr und so. Weil es ihnen gut geht.
Exponentiell, es muss ja,
expandieren.
Ja, es
größer.
Ja, okay.
Weil keiner da ist, sagt halt Zwetschge.
So, und ob jetzt die Zelle eine gute oder eine schlechte ist, ist erstmal wurscht. Alle wollen Gas geben.
Letztlich. Und auch die Krankheit ist ja ohne Wert, sondern ist einfach ein Zustand, eine Veränderung des Körpers. Mhm. Genau, und so alle diese. Also entweder kann erkrankt, weil es zu viel Platz hat, oder es erkrankt oder es wehrt sich, weil es zu wenig Platz hat. Mhm. Und weil es keinen Platz mehr hat, wehrt sich, indem es vielleicht dicker wird oder härter wird. Weil es ständig da ist, muss es von einer beweglichen Substanz in eine feste Substanz umwandeln.
Probiert einfach alles, was nötig ist.
Also und somit kommen dann, und es funktioniert dann vielleicht in dem Moment, das ist die richtige Antwort, aber für die Gesamtheit passt es dann nicht mehr. Die Funktionen sind sich gegenseitig im Weg, die Gewebe bekriegen sich praktisch. Ich nenne das den Krieg der Gewebe. Mhm. Und dann passieren im Körper Dinge, dass Dinge aufreißen, dass es Risse gibt, die es nicht gibt, wenn die Strukturen und die Funktionen parallel, friedlich, paradiesisch, haben wir mal gesagt, mhm, wenn die so nebeneinander leben, wo jeder für einen anderen eine Bedeutung hat und so. Also als erstes bin ich da drauf gekommen auf dieses gegenseitige Hemmnis mit der Hämorrhoiden, also ich, weil ich eben ein kleines Fachgebiet, weil ich mich mit dem Schmutz beschäftige, komme ich auf die hohen Gedanken, ja. Bei all diesen Hämorrhoidalerkrankungen habe ich eben feststellen können, dass der Darm, das letzte Stück Darm, das normalerweise eben gerade ist, dieses Organ ist in sich ganz läpprig und weich, wie ein ganz dünner so Handschuh, so Gummihandschuh. Aber er ist immer gerade, ob was drin ist oder nichts gerade da drin ist. Und es wird nur dadurch gerade, weil es von außen gestützt wird. Und wenn der Mensch auf dem Stuhl sitzt, dann haben die stützenden Dinge keine Bedeutung mehr in dem kleinen Becken. Mhm. Und somit rutscht entsprechend der Schwerkraft der Darm Richtung Ausgang. Also eine Hämorrhoidalerkrankung ist nur eine Verschiebung des Darmes Richtung Ausgang und dann schiebt es alles Mögliche.
Also der Handschuh hängt raus.
Ja, so will. Am Ende stöbt sich der so praktisch aus, in verschiedenen natürlich Ausprägungen, aber das ist das Grundprinzip.
Und wenn jetzt die Muskulatur außenrum natürlich dieses Rohr hält, dann kann er gar nicht rutschen, weil dann ist er fest.
Richtig, dann kann er nicht runter. Und dann ist er eben da. Und diese Muskulatur ist aber nicht dazu, die bewegen sie nicht absichtlich, um den Darm zu halten. Sie wissen gar nicht, dass da Muskulatur ist. Sondern diese Muskulatur tut nebenbei was anderes, nämlich den, was weiß ich, den Oberschenkel nach außen drehen oder irgendwas anderes.
In dem ganzen System halt.
Genau. Mhm. Keins denkt ans andere und jedes ist richtig, weil na, der liebe Gott oder die Evolution oder was auch immer man das nennen will, hat es einfach richtig eingerichtet. Und wir mischen uns unabsichtlich in diese ideale Ordnung dadurch ein, dass wir uns dieses Hilfsmittel nehmen, das wir aber von Natur aus nicht genommen hätten, wenn es nicht die Eltern gesagt haben, du musst jetzt da hinsitzen. Das heißt,
anerzogen, ja, also anerzogen.
Es ist eben anerzogen und wird dann aber als natürlich empfunden, weil wenn man es tut, wird man respektiert und wenn man, hat man den Sitz, dann einen Vorsitz und
Sie wissen das doch gerade. Man fällt halt auch nicht auf, man fällt nicht raus.
Das geht sogar weiter.
Das ist ja normal.
Das ist normal.
Oder das ist doch nicht normal, das höre ich oft. Das ist doch nicht normal. Ja, was ist denn normal? Du musst dich doch hinsetzen, ich muss relativ wenig in meinem Leben.
Genau, weil man beugt sich, jeder Mensch beugt sich der Norm. Und wenn er eben, das haben wir vorher schon kurz besprochen, wenn er dann anders ist, dann fällt er auf. Und dann ist man zunächst natürlich negativ eingestellt, weil man die Norm als das Richtige anerkannt hat. Mhm. Die Norm ist aber etwas Menschliches, Gemachtes und es ist nicht die Natur. Also ich stelle mich eben seit vielen Jahren, wenn ich immer nachgedacht habe, war für mich eben nicht die Frage, was normal ist, sondern was richtig, was natürlich
ist. Natürlich ist, ja.
So gibt es für mich auch keine Bewertung, dass etwas gut oder böse ist, sondern in meinem Weltbild geht es um die Frage, ob es natürlich oder unnatürlich ist. Und wenn es unnatürlich ist, dann mag es für den Moment richtig erscheinen oder vielleicht irgendeinen Konflikt lösen, aber es auf Dauer ist es nicht richtig.
Und jetzt haben Sie aber da irgendwie eine ganz gute Möglichkeit gefunden, auch mit diesem, das finde ich ganz interessant, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Sie da die Leute zu irgendwas zwingen wollen, aber so ein bisschen, also in diesem, in Ihrem Raum, im Wartezimmer, da kann man ja schon mal Gedanken, also ist wie so ein Gedankenanstoß. Das sind jetzt auch kein, also, weil es ist ja schon eine große Sache eigentlich. Und Sie haben ja auch, würde ich mal sagen, Ihr Leben da diesem Thema auch gewidmet. Aber Sie sind trotzdem nicht so, Sie zwingen die Leute nicht dazu. So, ihr müsst es doch erzählen, so, sondern es ist ein Angebot irgendwie, oder?
Ja, da kommen wir, das ist auch ein schwieriges Thema. Ein bisschen Zwang ist natürlich schon dabei, wenn kein Stuhl mehr da ist. Und ein bisschen habe ich mich auch zunächst gescheut, es zu tun, weil ich will eben niemanden zwingen. Aber wenn man sich mit den Motiven oder Motivationsmöglichkeiten der Natur beschäftigt, dann gibt es eigentlich nur zwei Dinge, nämlich die Verlockung, dass man etwas Leichteres anbietet, wie den Stuhl, das nimmt dann der Mensch, weil es leicht ist, oder das Getränk trinkt man lieber, weil es süß ist, weil es einem ein Empfinden vermittelt, was über der Natürlichkeit ist. Von Natur, süßes Wasser, jetzt nicht süß, aber es löscht den Durst und es geht da hinunter, es funktioniert. Ja. Aber jetzt, wenn es süß ist, dann mag man es lieber. Also zwei Dinge gibt es, die in der Natur wirksam sind. Zum einen die Verführung und das andere ist der Zwang und die Notwendigkeit, dass man einen Weg finden muss. Und wenn ich also sein Wartezimmer dann so gestaltet habe, dann habe ich da schon ein bisschen Zwang angewandt. Und das mache ich auch. Aber gleichzeitig sucht dann eben der Mensch nach einer Lösung. Und in meinem Wartezimmer, das schön groß ist und wo man halt ein bisschen rumschauen kann, hängen jetzt auch so Artikel von Zeitschriften, die über mich berichtet haben und die dann auch da schon ein bisschen was gesagt haben, warum ich das so denke. Und so kommt der Patient, weil er eben ein bisschen in Not gekommen ist und eine Lösung sucht, dann wird es ihm langweilig und denkt, was mache ich jetzt da? Und dann findet er diese Artikel. Und da liest er dann. Und dann kommen die schon, ja, es ist nicht jeder, weil jeder natürlich andere Sachen im Kopf hat, aber der Großteil der Patienten kommt jetzt immer in mein Schwächzimmer und ist vorbereitet und stimmt mir schon zu. Es gibt keinen, der reinkommt und sagt, ja, was fällt denn Ihnen eigentlich so eine Schweinerei? Und dass ich da mal, es gibt ja zunächst mürrische Reaktionen gegenüber der Arzthelferin, wenn du die Türe aufmachst und sagst, was ist da los? Aber es ist auch schon passiert, dass, was weiß ich, 3-4 Patienten im Wartezimmer stehen und dann kommt einer rein und führt sich auf und meint, jetzt eben empört sich halt über diesen Zustand, wo dann die Masse der anderen, die drei anderen, schon eine Wirkung auf den einen haben.
Natürlich.
Ja,
es passiert. Es gibt ja auch so soziale Experimente, da sind 5 Leute in dem Aufzug und auf einmal machen 4 so eine Tasche auf und tun den Helm aufziehen. Und dann liegt aber noch ein Helm und dann ziehen die Leute das auch an.
Ziehen sie schon?
So ja, was, so soziale Experimente, ja.
Also das kenne ich, da kenne ich
jetzt also aus. Also witzig, jetzt sind wir aus dem Zwang in den anderen Zwang kommen. Also die kommen und zwingen sich in ihrer Gesellschaft zum Sitzen und jetzt kommen sie in einen neuen, in ein Milieu, wo es die Möglichkeit nicht gibt. Und jetzt gibt es einen Proof dazu, da hängen Artikel an der Wand und jetzt wäre es ja wieder, jetzt dreht sich das ja 180 Grad, jetzt wäre es ja wiederum vermessen, sich hinzusetzen.
Genau, sowas scheint da zu passieren. Mhm. Und jetzt
das ist umgekehrte Psychologie im Wartezimmer.
Ja, so weit habe ich natürlich nicht gedacht. Ich habe einfach was ausprobiert. Wie überhaupt alles, was ich jetzt da sage, vom Ausprobieren stammt. Und das ist, glaube ich, das, was dann dem Menschen als Möglichkeit geboten wird. Er hat ja einen Körper. Jetzt hat er aus dem Kopf was gehört. Also wenn Sie das Podcast jetzt hören, die Menschen, dann haben Sie das jetzt mal gehört. Dann können Sie für sich das einordnen. Ja, ist das jetzt völlig... Es ist zwar verrückt von der Norm, aber es klingt jetzt gar nicht so ganz unverständlich. Das ist auch nichts, wo man große Zahlen braucht oder wo man große Formel ausrechnen muss oder irgendein Apparat braucht. Man braucht nicht einmal einen Lehrer, gar niemanden braucht man. Man kann es ausprobieren.
Und das ist so, jetzt finde ich was ganz interessant, weil die Leute sind ja immer, also das ist ja das Hauptproblem, wir sind ja nur im Stress, den ganzen Tag hier, Social Media. 12.000 Werbebotschaften am Tag trifft jeden Menschen. 12.000. Unglaublich. So, es ist ja laut. Aber wenn man sich jetzt mal hinsetzt und überlegt, jetzt drehen wir es mal um, gibt es ein Problem dabei, weil die sagen ja die Leute, oh, du hast ja gar keinen Bürostuhl bei mir. Gäbe es jetzt im Kopf irgendwas, was mir sagt, nee, das machst du auf keinen Fall, das ist gefährlich, dich den ganzen Tag hinzustellen. Dann kann jeder in sich reinspüren und sagen, nee, also das kann man einfach machen. Da kann nichts schief gehen.
Das kann man sich selber ausprobieren, aber da gibt es ja also wieder Sache gegen diesen Versuch. Zunächst einmal wieder seinen eigenen Körper, weil dieser Stuhlsitzerkörper, je nachdem wie lang und wie intensiv der oder wie er verändert ist, das ist jetzt noch am Stuhl, wird zunächst irgendwie sich da nicht ganz wohlfühlen.
Das war schwierig. Also ich würde sagen, es hat 2 Jahre gedauert. Also ich habe auch gemerkt, ich konnte das dann auch nicht den ganzen Tag machen, sondern war 2 Stunden gestanden und musste wieder eine halbe Stunde sitzen. Habe das langsam quasi abgewöhnt und auch zwischendurch mal das Gefühl gehabt, oh, jetzt glaube ich, kommt die Rückenschmerzen nicht mehr vom Sitzen, sondern jetzt kommen sie vom Stehen, wenn man richtig, also wie ein Muskelkater schon fast gespürt hat.
Richtig, weil dann der Körper etwas kompensieren muss mit etwas, was er nicht ist. Er muss jetzt Muskeln aufbauen, die er aber noch nicht hat. Das heißt, sie kommen in den Entzug, sie kommen in das Entzugsproblem wie der Alkoholiker, der kann schon so im Kopf sagen, jetzt höre ich auf, aber wenn es dann tut, dann geht es nicht, weil der Körper stärker ist als er selber, also sein Wille. So heißt es ja auch immer, da gibt es so einen blöden Spruch in meiner Vergangenheit, habe ich mal gelernt, der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Das ist
genau andersrum wahrscheinlich.
Umgekehrt. Mhm. Der Geist kann zwar schon das sagen, aber das Fleisch ist viel stärker, weil das Fleisch ist unser Leben. Wir leben nicht wegen dem Geist, sondern was da lebt an uns, das ist eben der Körper mit all seinen Funktionen und Organen. Also, nochmal zurückzukommen, also zunächst haben Sie gegen das Argument des Ausprobierens, Sie probieren es aus. Und jetzt kommt zunächst einmal der eigene Körper als einer, der Ihnen dann irgendwas meldet. Es geht nicht gescheit so, also geht ja. Kann man natürlich, je nachdem, wie überzeugend die Erklärung war und wie die Umstände halt sind, gibt man schnell auf. Es gibt ja auch, Sie haben auch nicht klar aufgegeben, wo Sie irgendwas ausprobiert haben. Sie sind jetzt eher so stur, der sagt nichts, ich mache das. Und vielleicht bin ich auch so stur.
Ich sage immer, ich scheiße mir nicht selber. Also wenn ich was beschlossen habe, dann scheiße ich mir nicht selber. Das war bei mir auch beim Rauchen aufhören zum Thema Sucht. Wenn ich beschlossen habe, dass ich aufhöre, dann höre ich auf. Und da kann mir der Körper auch sagen, du willst jetzt wieder Zigarette. Dann kann man nicht selber bescheißen. Die Leute bescheißen sich den ganzen Tag. Wenn ich das jetzt beschlossen habe, dann mache ich das doch jetzt.
Dann ist
doch
beschlossen. Aber sonst sind Sie wieder anders als ich. Ich bin dann noch mehr eher körperlich betont. Und der hat so vielleicht eine größere Bedeutung. Also ich habe mir das auch vorgenommen, mal aufzuhören mit dem Rauchen. Aber ich habe 3 Anläufe gebraucht und ich habe es nie gedacht. Und ja, irgendwann hat es dann der Körper doch von selber gemacht. Also ich glaube, mein Körper hat halt länger gebraucht. Mhm. Aber bei Ihnen war es wieder so, Sie haben 2 Jahre gebraucht, bis Sie stehen konnten. Und bei mir ging es schon nach ein paar Tagen irgendwie. Also da ist halt wiederum jeder anders. Also ist der eigene Körper bremst einen eben, das zu tun, was man meint, was für den Körper richtig ist. Weil er das nicht versteht, der Körper.
Weil er es verlernt hat vielleicht.
Weil er es verlernt hat und jetzt eben sich in das Bisherige
eingefügt hat. Ich finde dieses Beispiel mit den Kindern schon auch stark, also zum Beobachten, weil man sieht ja bei den Kindern, die wollen unbedingt aufstehen. Wenn man so ein Kind dann sieht, in dem Moment, wo das losgeht, die kämpfen, die wollen unbedingt aufstehen.
Richtig, weil das eben ein natürlicher Trieb ist, den jeder hat. Und das ist nichts Anerzogenes. Wenn jetzt aber ich herkomme, jetzt hat der Stuhlsäurekörper auch den Trieb, auf den Stuhl zu sitzen. Wenn jetzt ich daherkomme und sage, der Dr. Oswald, oder jemand sagt, der Dr. Oswald sagt, da darf ich auf den Stuhl sitzen, ja, das ist ganz nett und dann hört man sich das an, aber dann kann man möglicherweise schnell auf den Bauchflatscher machen, der Hecht gelingt noch nicht so gut, also es klappt halt zunächst nicht. Das ist das eine, dann sucht man sich natürlich nach einer anderen Meinung, was sagen denn die anderen? Und siehe da, die Wissenschaft, aus der ich ursprünglich ja auch komme und ich werde dann manchmal als Philosoph bezeichnet oder sowas, das gefällt mir nämlich auch nicht der Ausdruck, weil ich will weder Philosoph noch Wissenschaftler sein, obwohl der Wissenschaftler jetzt viel höher steht als früher der Philosoph. Komisch, wie sich die Menschheit natürlich auch verändert hat. Also ich bin bloß Beobachter und versuche den richtigen Weg zu finden. Und das ist nicht philosophisch, weil ich glaube nämlich, die Philosophen haben sich nie Gedanken über Hämorrhoiden gemacht, weil da gab es die vielleicht noch gar nicht.
Also ich würde sofort sagen, Sie sind ein Forscher.
Hey, richtig. Also ich bin dann eben ein Forscher, aber dann sitze ich aber nicht im Labor und bin nicht in der
Antarktis
auf dem Großen.
Bitte? Sie studieren die Menschen.
Ich studiere die Menschen, richtig. Das bin ich eben selber und dann kann ich das an mir selber ausprobieren. Das heißt, die Basis meiner Entwicklung ist natürlich mein Beruf. Weil es gibt überhaupt gar keinen Beruf auf der Welt, wo man mit seinen Sinnen so in den Menschen eindringt, wie der Chirurg, der da aufschneidet und das spürt, wer so lebendig ist. Da gibt es vielleicht den Pathologen, der sieht den Menschen, aber wenn er tot ist, und dann sehe ich den als niedergelassener Arzt, noch als wenn er noch nicht bei operiert bewusst, ist, also. Dann sehe ich ihn, wenn er operiert, dann sehe ich, was daraus geworden ist. Also das Glück, das mir widerfährt, darauf zu kommen, entsteht durch mein Leben, also durch mein Ding. Aber zurück zu dem zweiten Hindernis der Wissenschaft. Weil in der Wissenschaft sind jetzt lauter Stuhlsitzer, die sich auch Gedanken machen und die natürlich ernsthaft sich mit den Krankheiten beschäftigen, aber sie beschäftigen sich eigentlich nicht mit dem Gesunden, mit dem wirklich Gesunden. Also es gibt viele Statistiken, was passiert, wenn man 4 Stunden, mittlerweile seit 2014, also nicht so lange wie ich, aber jetzt sagen wir mal auch schon seit längerer Zeit, als die Wissenschaft darauf kommt, dass Sitzen am Stuhl nicht vielleicht nur Rückenschmerzen macht, sondern eben alle anderen Krankheiten, über die ich vorher schon ein bisschen geredet habe, hoher Blutdruck und Nierenversagen und alles, Herzinfarkt, Schlaganfall. Und dann merkt man eben, dass wenn man 4 Stunden sitzt, dann kriegt man das zwar auch im Laufe des Lebens, wie ich glaube, weil sich das mittlerweile potenziert, die Veränderungen, aber wenn man mehr sitzt, dann kriegt man mehr. Die Wissenschaft rechnet aber nicht zurück, weil sie hat keine Vergleichsmöglichkeiten mit Menschen, die gar nicht auf dem Stuhl sitzen, weil alle, die man hier untersuchen kann, sitzen ja alle auf dem Stuhl. Und selbst der Wissenschaftler sitzt auf dem Stuhl, sodass er den Stuhl gar nicht als
Problem empfindet.
Und da habe ich mal
man kommt Phase, gar nicht auf die Idee.
Genau. In der Phase meiner Forschung am Anfang bin ich auf einen Spruch gestoßen von einem englischen Poeten, der gesagt hat, the funny thing about the chair, you hardly see it's there. Also man sieht ihn auch gar nicht, wenn man drauf sitzt. Mhm. Man sieht den Stuhl nicht. Und wenn man einen sieht, dann ist er wie so in der Baum irgendwo steht und so weiter. Also es wird nicht als unnatürlich, als fremd oder als was er anerkannt. Also zurück zu dem Wissenschaftler. So haben wir also die seit 2014, das war ein Mr. Levine aus der Mayo Klinik in Amerika, der über Diabetes geforscht hat und hat über Hunderttausende von Menschen Daten gesammelt über einen längeren Zeitraum und hat festgestellt, also wenn sie mehr auf dem Stuhl sitzen, dann kriegen sie mehr Diabetes und so weiter. Aber der Mr. Levine war im Studio dann und saß auf dem Stuhl. Bei Ihnen darf ich Gott sei Dank stehen. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Möglichkeit, nicht sitzen zu müssen. Genau. Ich sage ein wunderbares Wort, Umbau. Mhm. Der Stuhl baut den Menschen um und wenn man nicht mehr auf dem Stuhl sitzt,
müssen wir umbauen.
Da haben wir halt die Möbel um und dann baut sich der Körper wieder um. Also ich glaube, es gibt eine Rückentwicklungsmöglichkeit. Das kommt, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir vielleicht noch beleuchten müssen. Aber jetzt bleibe ich bei den Wissenschaftlern. Die Wissenschaftler tun ihr Bestes und die haben aber erstens nur Statistiken und sie kennen den Prozess nicht, was da passiert in den Menschen. Also was ich Ihnen vorher so kompliziert erzählt habe mit Schwerkraft und Spannung und sowas, das denken die nicht. Die denken ihre Zahlen. Und somit sind sie begrenzt in ihrer Erkenntnisfähigkeit. Und sind dabei gleichzeitig welche, die sitzen. Und dann erzählen sie eben, ja, man sollte halt ab und zu aufstehen und so ein Gerät benutzen und ein bisschen Bewegung und ins Fitnessstudio und dann können wir das machen. Dabei ist es mittlerweile auch von dieser Wissenschaft, die ich jetzt nicht abwerten will, auf gar keinen Fall, aber ich kenne eben die Begrenztheit dieser Einrichtung der Kultur, der westlichen Kultur. Sie ist jetzt auch mittlerweile draufgekommen, dass es eben keinen Ausgleich gibt. Man kann mit Fitnessstudio die Folgen des stundenlangen Sitzens nicht ausgleichen.
Du musst ja stundenlang ins Fitnessstudio gehen.
Nur länger. Selbst dann nicht, weil sie dann etwas Verändertes nicht mit dem Gleichen wiederherstellen, sondern sie
das wäre ein Hin und Her,
eine Kompensation. Das heißt, irgendwelche Muskeln sind kaputt gegangen, sagen wir mal ein paar Zigtausende von Fasern sind ausgetauscht worden in ein anderes Gewebe und jetzt kommen sie plötzlich zu einem bestimmten Zeitpunkt her und sagen, ich will, dass du wieder funktionierst, aber es will nicht, weil das braucht wieder 6 Jahre, bis diese Zelle wieder an der Reihe ist, sich auszutauschen. Das heißt, sie kompensieren dann die Schwäche, die durch Sitzen entstanden ist, mit einer Stärkung einer anderen Muskelregion, die dafür gar nicht da ist. So verkuddelmuddeln sie sich dann. Also als Beispiel.
Noch stressiger für den Körper.
Bitte?
Noch stressiger
für den Körper. Es ist stressiger und vor allem kommt nicht das Richtige raus. Also das war für meine Zeit, also wo ich dann so draufgekommen bin, kam es immer mehr, diese Fitnessstudios auf. Also vor 30 Jahren begann das alles irgendwie mehr. Und dann kamen entsprechende Zeitschriften und Men's Health. So weiter.
Fit
und
for Fun.
Ich weiß jetzt nicht, wie sie alle heißen und die gut ist. Die wollen ja eben was propagieren, weil auch die zwar nicht nur ans Geld denken, sondern denken sowohl auch, dass das was Gutes ist. Aber wenn ich dann die Resultate der Männer sehe, die da abgelichtet werden, oder auch der Frauen, das ist fast noch unidealer, würde ich sagen. Jetzt sieht man da Menschen mit sichtbaren Muskeln, die sich als Sixpack oder so also äußern. Und die Menschen, die ich in Afrika sehe, da sieht man die Muskeln gar nicht. Das sind nur Gestalten, die eine Form haben. Und ich sehe, da tritt nichts hervor. Da ist einfach die Schulter rund. Mhm. Und alles schaut harmonisch aus. Aber sieh, diese angestrengten, aufgezüchteten, falschen Muskeln nicht. Also der Mensch, wenn er ideal ist, sieht nicht so aus wie die Menschen, die ich jetzt in den Medien als Vorbilder sehen soll. Also denen ahme ich auch nicht nach. Für mich ist der unauffällige Körper der schönere als der aufgezüchtete. Da kommen wir zu einem wichtigen anderen Aspekt in meinem Leben. Ich habe offensichtlich auch eine ästhetische Ader, die sehr ausgeprägt ist, weil es muss nicht nur richtig sein, sondern es muss auch schön sein. Und wenn es nur richtig ist und nicht schön, dann ist es eben nicht richtig. Mhm. Dann ist es vielleicht auf einer Ebene richtig, naja, aber wenn ich so das Göckinger Wäldle laufe und in der Natur, da finde ich nichts Hässliches. Selbst wenn der Baum verletzt ist oder vom Sturm irgendwie ein paar Äste weniger hat, er ist deswegen noch lange nicht hässlich. Mhm. Weil er eben trotzdem schön und richtig ist.
Ja, jetzt ist die Frage, wie man das schön definiert. Das ist ein großes Problem meiner Branche natürlich. Also die Werbung hat das kaputt gemacht, dieses Menschenbild. Gell? Und wir haben das ganz interessant, die Sabrina bei uns. Wir arbeiten natürlich mittlerweile viel mit KI. Und wir kriegen normale Menschen kaum aus der KI raus, weil dieses Idealbild im Internet, wo sich die KI ja bedient, so geprägt ist. Und wir sind jetzt wirklich dran, also dem auch mittlerweile zu sagen, nein, muss ein bisschen dicker sein, muss ein bisschen kreisiger sein. Also weißt du, es ist so ein Fake-Bild und die KI bildet sich jetzt ein, das muss ja normal sein, weil dieses Internet ist ja 90% voll von solchen Idealbildern. So, ne? Und es führt ja aber im Umkehrschluss dazu, dass die Leute immer noch unnormaler werden, weil sie dem nachstreben. Ne?
Richtig, ja. Diesen Gedanken hatte ich auch in der Früh, also am anderen Beweggrund, dachte ich mir eben auch, man könnte jetzt, da man ja die KI hat, könnte man einen Pool für alle Menschen einstellen, nur alle Bilder, weil wahnsinnig viele Bilder sind ja alle da, tun wir die Bilder zusammenführen, dann kommt vielleicht wieder der Mensch raus, wie das Krokodil oder das Zebra. Aber das habe ich dann festgestellt, das geht nicht, weil dann nehmen wir alle Stuhlsitzer mit rein. Verstehen Sie?
Ja, dann Leute, das geht schief.
Und außerdem, wie wollen Sie, es wird ja viel von Rassen jetzt heute gesprochen, über die man nicht reden darf, aber es gibt ja offensichtlich die Rassen. Es gibt jetzt den Japaner oder den Asiaten, der anders ausschaut als der Schwabe. Und der Schwabe hat früher anders ausgeschaut als der Bayer. Wo ich noch ein Kind war, da konnte man noch fast sagen, der kommt aus der Gegend, weil der so einen Schädel aufhat und der andere einen anderen Schwollkopf auf. Weißt du, hier Schwollköpfe gibt es bei uns nicht oder sowas. Oder von der Körpergröße.
Jetzt versuchen sich alle anzugleichen.
Ja, genau. Wenn man jetzt also alle in einen Topf nimmt, kommt trotzdem nicht das Ideal raus. Mhm. Sodass ich glaube, jeder einzelne Mensch ist in sich, trägt die Fähigkeit des Idealseins in sich. Wenn er also gesund auf die Welt kommt, hat er auch das Zeug dazu, ein ganzes Leben lang gesund zu sein. Es ist nicht richtig, dass man glaubt, dass es natürlich wäre, im Alter krank zu werden, wo wir das beobachten. Das ist nicht Gott gegeben oder es ist nicht der Weg der Natur. Irgendwann stirbt der Mensch, aber mein Ziel ist, ich möchte so gesund wie möglich sterben, weil ich glaube sogar, dass das Sterben, mit dem beschäftige ich mich eigentlich gar nicht, weil ich genug zu tun habe, mit meinem Leben mich zu beschäftigen, aber da das Sterben wohl ein Teil des Lebens ist, glaube ich, das muss was Wunderbares sein, weil die Natur uns nie mit schlechten Gefühlen bestraft, sowas gibt es gar nicht in der Natur. Also zurück nochmal zur Proktologie, fällt mir jetzt ein, ich wollte schon mal ein Buch über diese einzelnen Teile auch schreiben, aber es wird immer mehr und dann schaffe ich es doch nicht, jetzt zusammenzufassen. Das Buch hätte geheißen sollen, die Entleerung, weil wir entleeren ja verschiedene Dinge in unserem Körper, von unserem Körper und jede Entleerung ist mit einem Wohlempfinden bedacht, wenn man zum Pinkeln geht oder wenn man aufs Klo geht und gesund ist. Es ist einfach was Schönes. So meiner Meinung nach muss man dann nach meiner Idealvorstellung, nur weil ich denke immer ans Ideal, ist auch die Entbindung eines Kindes etwas Wunderbares, was aber unsere Frauen nicht mehr zu Wege bringen, auch wenn sie noch so viel geistig sich da hineinsteigern und Vorübungen machen. Die Körper können es nicht mehr, weil der Unterleib zu starr geworden ist. Du sitzt auf dem Stuhl, das bin ich jetzt, wir kommen doch mal wieder aufsitzen auf dem Stuhl. Ja. Diese Körper sind nicht mehr in der Lage, weil sie,
man muss sich, sich über viele Jahre verformt haben halt
auch. Verformt, verkrüppelt, verhärtet, verzäh statt elastisch und all diese Dinge. Und so ist also die Gynäkologie eine, das Frauenarztsein, etwas, was es in der Natur nicht gibt. Und wenn der Mensch Natur ist, dann darf es auch keinen Frauenarzt geben. Es darf auch keinen Proktologen geben, es darf auch keinen Phlebologen geben.
Das wäre jetzt wieder schlecht wiederum fürs Business.
Naja, das ist für mich, das haben dann auch schon viele gesagt, ja, dann tun Sie ja, was Sie jetzt da erzählen, das ist ja ganz schlecht für Ihren Beruf. Ich bin aber nicht auf der Welt, um Beruf auszuüben, sondern ich bin auf der Welt, um als Mensch zu leben. Und das ist jetzt letztlich mein Ziel. Und weit entfernt davon noch.
Jetzt reden wir ganz viel über natürlich, trinken hier auch Wasser.
Denke ich auch was.
Das ist ja auch immer eine große Diskussion. Was ist denn dann die natürliche, gerade wenn man sich jetzt auch viel mit dem Darm auskennt, die natürliche Ernährung? Wie ernähren Sie sich?
Ja, kann man zurückführen auf den Hippokrates, den Urvater der Medizin, der halt zwei Dinge so, zwei Dinge, die er erkannt hat als krankmachend. Das ist die Umgebung und die Ernährung. Und dieses mit der Ernährung, das seit dieser Zeit gibt es halt diese Aussagen. Aber die Ernährung macht keinen Herzinfarkt, obwohl man das mal hört, aber sie macht ganz gewiss keine Hämorrhoiden, das weiß ich, also macht keine Krampfadern und die macht keinen Brustkrebs. Also die Ernährung kann das nicht. Vielleicht fällt mir noch was dazu ein. Einer der Wegbereiter meiner Gedanken war ein englischer Chirurg. Dennis Burkitt hieß der. Der war einäugig und Chirurg. Hatte nur ein Auge und er wollte zum Militär während des Zweiten Weltkriegs und haben es nicht genommen. Haben sie gesagt, ja, irgendwo muss man schon unterbringen. Haben sie ihn nach Afrika geschickt. Und dann kam der mit seinem englischen Wissen als Chirurg dorthin und fand aber keinen Blinddarm zum Operieren und er fand keine Krampfadern und fand viele dieser Krankheiten eben nicht. Und das hat ihn dann, obwohl er nur ein Auge hatte, vielleicht war das seine Chance, er hat sich dann Gedanken gemacht mit dem einen Auge, ja, da ist da was anderes da unten. Und der Dennis Burkitt dachte, es liegt am Essen. Dann hat er, und deswegen essen wir jetzt alle ballaststoffreich, weil der Dennis Burkitt gesagt hat, es fehlt bei unserem Essen an Ballaststoffen. Er hat aber ein Buch dann rausgegeben in der Art 1982, und das war wie eine Bibel für viele Jahre, habe ich immer wieder gelesen und gelesen, von 36 Autoren, die in den Regionen ärztlich oder im Gesundheitswesen tätig waren und berichtet haben über das Mangel an Zivilisationskrankheiten bei den Eskimos, irgendwo in Afrika, in Asien und Südamerika, wo es halt nur Menschen gab, die nicht zivilisiert waren. Und dann wollte er eben den Beweis damit erbringen, es ist der Mangel an ballaststoffreichem Essen. Allerdings gibt es da auch Berichte drin, wo die Eskimos gar keinen Ballaststoff kennen.
Schwierig.
Die fressen nur Seerobbenfleisch und Fett und sie sagen, da gibt es gar kein Gemüse zum Beispiel. Das heißt, das sind Dinge, die sich dann widersprochen haben. Aber die Erkenntnis war die richtige, in den Regionen, wo der Mensch nicht zivilisiert lebt, gibt es die Krankheiten nicht. Das habe ich da rausgezogen. Und ich habe dann jede Zeile, wo dann dran stand, es kommt vom Essen, habe ich den Stuhl eingesetzt. Und dann stimmt das Buch.
Dann stimmt aber dann das ist Buch. Das Buch schon geschrieben, das ist doch jetzt kein Aufwand mehr.
Ja, im Grunde können wir aber dann, wenn ich sage, das ist ja von der damaligen Zeit und da haben wir ja das noch nicht richtig, die waren ja nur blind und außerdem konnten die Untersuchungen noch nicht machen. Heute haben wir doch irgendwie so das Kernspinnen und das haben die ja nicht gewusst und jetzt wissen wir viel mehr. Also da kommt man auch an eine Grenze, weil diese technischen Möglichkeiten, die man eben für die Krankheitserkennung benutzt, die werden dann praktisch als Basis genommen für die Richtigkeit. Und wenn man da das Kernspinne hat, dann stimmt es eben nicht. Mhm. Also
so. Aber das ist ja, was ich ja ganz auch interessant finde, das nennen ja viele immer diese ganzheitliche Medizin. Und das ist ja ganz interessant, gell? Weil dann, wenn sie die Wissenschaft natürlich nur, die sehen die Probleme, die wir jetzt haben, und jetzt arbeitet man gegen dieses Problem. Aber das ist ja das Ganzheitliche, wenn ich mal schauen würde, naja, das Problem haben wir ja jetzt mal, das ist ja Fakt. Aber wo kommt, das ist ja Ihre Arbeit, wo kommt denn das Problem jetzt überhaupt her? Dann kommt aber noch dagegen, das muss man jetzt auch sagen, wir haben auch zwei Pharmakunden, dann kommt natürlich die Pharma auch nochmal dagegen. Eine große Industrie, die unglaublich viel Geld verdient, die wären sehr traurig, wenn sie ihre Chemotherapie nicht mehr verkaufen könnten, natürlich.
Und sehr recht. Aber vorher zu dem Gedanken wollte ich noch was sagen, zum Essen wollte ich noch was. Also das ist ein großer Block, der existiert und den bringt man aus den Köpfen nicht mehr raus. Der ist drin, muss man sagen, was man will, weil man auch kein... Man kann als Gegenteil nicht so wirklich beweisen, sodass ich glaube, dass ich eine Chance habe gegen diese Aussagen durch meine logischen und nachvollziehbaren Prozesserklärungen, was denn da passiert. Weil wie soll denn, was weiß ich, wie soll das Schnitzel jetzt dazu führen, dass das Knie wehtut? Da haben sich schon Schwierigkeiten. Weil das Schnitzel, das muss erst über den Magen und dann wird das verstoffwechselt und kommt über die Leber oder was immer dann da die Einzelbestandteile wieder rekonstruiert, kommt an alle Stellen des Körpers hin. Zack. Und das tut jetzt nur das Knie weh. Und dann das, nur das Knie und nicht, was weiß ich, der Ellenbogen oder der Finger und so weiter. Aber die böse Nahrung kommt an die anderen Stellen auch hin. Und dann tut sie nichts.
Also, ja, schon interessant.
Wir reden jetzt schon viel und wir reden eben auch mehr in die Tiefe, weil wir uns Zeit, weil sie mir Zeit geben oder Zeit mit mir verbringen, da kommen eben Dinge raus, die eben nicht, wie bei Ihnen in der Werbung, zack, mit einem Blick
Nein.
da sind. Das heißt, vielleicht können Sie mir dann helfen. Ich bin jetzt bei Ihnen, weil Sie sich für mich interessieren. Und ich interessiere mich dann auch vielleicht für Sie, weil vielleicht schaffen Sie das, mit einem Bild zu präsentieren, dass da eine Katastrophe entsteht, wenn der Mensch sich aus seinem eigenen Element entfernt und sich tragen lässt, anstatt dass er sich selber trägt.
Also das kann die Werbung noch nicht und das wird sie auch nie können. Aber was man mit der Werbung kann, das ist genau das, wofür ich seit 20 Jahren kämpfe, ist diesen einen Satz. Ich sage immer, eine gute Kampagne ist die, wo nicht kein einziges Wort mehr raus kann. Schnell die Leute aus ihren 12.000 Werbebotschaften am Tag rausreißt und eine Aufmerksamkeit bietet und eine Neugierde, weil das wird ja immer wichtiger. Das ist Thema meines Lebens. Wie schaffe ich es in einer immer schnelleren Welt, im Social Media nennt man es Interrupting Pattern, also was zu schaffen wie ein Unfall, also wo ich sage, stopp, halt, jetzt muss ich das verstehen. Aber, und das ist jetzt, glaube ich, die Besonderheit, in unserem Fall, wir machen kein Katastrophenmarketing. Also wir machen kein... irgendwelche großen Headlines, keine Bildzeitung, sondern es muss immer Kreativität haben, es muss die Leute abholen, es muss für alle funktionieren. Zum Beispiel so eine Kampagne, ich weiß nicht, ob sie den großen Spezi-Streit mitgekriegt haben, aber Spezi kommt ja nun mal aus Augsburg, ist ja bei uns erfunden worden und jetzt hat er Paulaner, gibt es großen Streit und so. Und da haben wir ein Plakat entwickelt, das hat aber ein paar Preise abgeräumt, da steht drauf, alles Flaschen, ein Original. Und da ist ein großer Spezi-Kronkorken drüber. Und das ist zum Beispiel auch was ganz wichtig ist, dass es jemand verstehen kann, der aber vielleicht intellektuell nicht auf der Höhe ist, diesen Zusammenhang zum anderen Spezi herzustellen. Und das ist mir immer wichtig. Ich muss mit 70 an so einem Plakat vorbeifahren können und muss verstehen, als gar nicht denkender Spezi. So, das reicht schon mal. Und für die, die weiterdenken, und das kann die Werbung. Also man kann auf ein Thema hinweisen und dann muss man so laut hinweisen, dass die Leute bereit sind, stehen zu bleiben und zu sagen, die Botschaft interessiert mich mit dem Sitzen und dem Nichtsitzen. Oder könnte man jetzt Dinge entwickeln, wie zum Beispiel, deine Gesundheit ist sitzen geblieben.
Nochmal, ich habe es nicht verstanden.
Deine Gesundheit ist sitzen geblieben. Also, da muss man Brainstorming machen, aber man kann nicht dieses, ich meine, wir reden jetzt seit einer Stunde 40, das schaffen wir nicht in einem Satz. Ja. Aber man schafft natürlich schon einen Dampfhammer und dann die Leute, die das anzieht, alle kann man eh nicht erreichen, werden wir nie, aber die Leute, die das anzieht, jetzt langsam hinzuführen. Ich sage mal Versicherungsprinzip. Die Versicherungen machen es relativ gut, manche. Wenn Sie auf der Webseite von einer Versicherung gehen, dann kommen Sie auf die Startseite und da steht da Zahnzusatzversicherung. Ganz toll, tolles Bild und tolles Angebot und so. Und dann schaust du das an und denkst, ah, das ist ja interessant. Also das macht ja auch die Werbung, gell? Sie verkauft uns Dinge, wo wir bis jetzt, gute Werbung verkauft Dinge, wo wir bis gestern nicht wussten, dass wir sie brauchen. Ah, Zahnzusatzversicherung, ah, gibt mir ein gutes Gefühl. Dann klicke ich da drauf, alle glücklich, alle beim Zahnarzt, alles, ne? Ah, das kann ja auch mal teuer werden. Versicherung, der Deutsche ist ja eh gern versichert. Jetzt klicke ich weiter und da kommt noch ein schöneres Bild und dann, das nenne ich im Marketing immer Versicherungsprinzip. Man kommt immer tiefer und tiefer und tiefer, aber man muss die Leute halt langsam da hinführen. Das ist halt so, ne? Man verliert Leute auf dem Weg, auch gut. Die braucht also sagen wir auch einen Filter. Aber am Schluss geht es immer um die Sichtbarkeit. Und in der Welt, wo jeder um Sichtbarkeit kämpft, muss die Botschaft so kreativ oder laut oder durchdacht oder was weiß ich was sein, dass die Leute bereit sind, einmal kurz stehen zu bleiben und zu sagen, ah, das interessiert mich, oder? Das interessiert mich gar nicht, geh wieder. Das ist mein Beruf.
Mhm. Erst diese Woche hatte ich ein Gespräch mit einer großen Ärztin, mit der zusammenarbeiten. Und deshalb bin ich kurz auf die Idee gekommen, oder sie hat es dann in Worten ausgedrückt, die Menschen hören oft besser zu, wenn man mal eine Zeit lang nichts mehr gesagt hat. Vielleicht muss ich das jetzt nach diesem Podcast machen. Mal nichts sagen. Vielleicht sind ein paar neugierig geworden.
Ach, da werden auf jeden Fall ganz viele neugierig, weil das ja immer die Themen sind, die die Leute auch interessieren. Gerade die Themen, wo dann vielleicht auch ein gewisses Tabu, also es ist auch Wahnsinn, selbst wenn man in der Familie sitzt und dann sage ich, ja und woher kennst du jetzt den Herrn Dr. Oswald? Und dann merkt man schon, oh. Dann hoffen die schon, man, hoffentlich nur von den Krampfadern. Und wissen Sie, das ist doch, es gibt zwei Beispiele, auch deswegen habe ich das am Anfang gesagt, weil das ist ja mein Ding. Ne? Also es gibt einen Zahnarzt im Niederbayerischen, der hat seiner Praxis, ich meine, es gab ja lange ein Werbeverbot bei Ärzten, jetzt ist das ja längst aufgehoben, und die Praxis heißt für einen Zahnarzt der Fotzenspangler. Das ist Marketing, da verstehe ich alles. Ne? Und deswegen sage ich auch, also wenn jetzt ich bin jetzt vom Typ her natürlich ganz anders, aber wenn jetzt ich Proktologe werden würde, dann würde über meiner Praxis ganz groß dran stehen, der Ohrstockter. Weil die Leute drüber reden würden. Weil es normal ist. Warum fahre ich mit dem Leichenwagen rum? Also das ist ein Thema, was ich bei mir überhaupt erst aufgemacht hat über einen Zufall. Wir haben vorher geredet, wie ich da dazukommen bin. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ein Riesenthema da damit habe. Als ich den gekauft habe und der dann auf dem LKW war, hier runter, habe ich gemerkt, da liegt eine gewisse Distanz, eine Angst. Ich habe dann teilweise auch davon träumt, dass da nur Seelen drin sind oder was weiß ich was. Und dann war das Auto da und alles war gut. Und das ist jetzt das, was ich bemerke bei den Leuten. Da fährt dann dieses Auto und dann beschäftigt die das. Und die einen flüchten und die anderen finden es lustig, die sehen dann Humor. Und die nächsten merken, da habe ich ein Thema, mit dem muss ich mich beschäftigen. Und das ist doch jetzt schön. Es ist übrigens ganz wichtig, dass kein Sarg drin ist. Der ist aus Glas und es würde voll was verändern. Es gibt immer einmal im Jahr internationales Leichenwagentreffen in Leipzig, immer am Pfingsten. Und da gibt es ein paar, die haben auch Glasaufbau und die haben einen Sarg drin. Und man merkt sofort, oh, jetzt muss man was überlegen, liegt da einer drin? So. Aber wenn der nicht drin ist, dann ist es für mich, ist dieses Auto das größte Mahnmal fürs Leben. Und wir leben. Ich habe letztes Mal ein Video postet, ich mache ja viel so Social Media, und da bin ich gefahren, also ein richtig guter Blues gelaufen, aber brutale Anlage reinbauen lassen, also alles unter dem Sarg ist Anlage. Und da bin ich gefahren und habe dann nur gepostet mit diesem geilen Sound, besser vorne drin als hinten dran.
Genau.
Aber jetzt, wir haben das Ernährungsthema noch nicht abgeschlossen. Sie ernähren sich
Querd und
Acker.
Gut, ja, genau.
Alles.
Leberkäse, Wurstsalat, was gut. Ich freue mich, wenn es gut ist. Also in meiner Beziehung bin ich noch nicht ganz natürlich, weil ich mir auch den Genuss auf dem Sektor schon noch gern habe, sagen wir mal so. Ich brauche ihn aber nicht, den Genuss. Es ist schon noch sehr bürgerlich. Also Wasser trinke ich immer.
Das war meine, das war meine zweite große Aufgabe. Also stehen und dann Wasser. Ich habe unglaublich Wahnsinn. Ich war Spezi und süß und was weiß ich was. Und habe dann irgendwann, ja, das hat sich auch ergeben, das hat mir der Körper gefühlt gesagt. Trink Wasser. Das ist für mich Wahnsinn. Also ich kann mir auch, also jetzt hier die letzte Woche, ich habe 4-5 Liter am Tag getrunken, ich kann richtig Wasser trinken. Aber es war eine Umgewöhnung. Spaß gemacht hat es am Anfang nicht, das macht mir furchtbar viel Spaß.
Vielleicht ist so, haben wir was Gemeinsames, dass wir beide in Branchen tätigen, die völlig unnatürlich sind. Also das Menschen aufschneiden ist das allerletzte, was eigentlich natürlich ist. Und Menschen mit Werbesprüchen aufzurütteln, braucht man auch in der Natur nicht, weil die Natur braucht Gewerbung und somit.
Marketing hat die Welt noch nicht besser gemacht, ganz im Gegenteil.
Ganz gewiss, ja. Leider verdient man Geld und leider ist es eben in der heutigen Zeit mehr als je zuvor, dass es offensichtlich das Geld ist, das jetzt wirklich alles andere kaputt gemacht hat, was früher noch im guten Sitten oder was vielleicht den Menschen gebremst hat und in seine Schranken gewiesen hat. Das ist jetzt scheinbar zum Großteil auch noch kaputt gegangen.
Ja, aber ich muss sagen, also ich glaube, ich sage immer ganz, das ist ein Filter für mich auch, ich habe einen großen Vorteil, ich bin komplett neidfrei geboren, also selbst am Anfang meiner Karriere in den ersten Jahren, wo es wirklich schwer war, wo ich wirklich gekämpft habe, konnte ich jedem alles gönnen, da bin ich sehr glücklich, weil das Neid, glaube ich, hat man oder hat man nicht. Ich glaube, also ich würde sagen, es ist nicht das Geld, sondern es ist die Gier. Also ich schaue immer, wenn ich in meinem Leben jetzt zum Beispiel, es kommt ein Projekt rein, eine Kundschaft rein und jetzt habe ich eine Möglichkeit, ganz viel Geld für was zu verlangen, wo ich früher weniger verlangt habe, dann kommt bei mir sofort der Filter und sage ich immer, stopp, jetzt kommt die Gier. Und die Gier, das war auch in meinen 20 Jahren bis jetzt, das waren die einzigen Firmen, die über den Jordan gegangen sind. Also Leute, die fleißig waren, die ein Produkt hatten, ich habe so viele Produkte in meinem Leben gesehen, wo ich sage, ich brauche kein Mensch, die trotzdem sehr erfolgreich waren, waren die Leute dahinter waren, weil sie begeistert waren dafür, für ihr Thema. Und die sind immer nur insolvent gegangen oder über den Jordan gegangen, wenn die Gier losging, wenn sie auf einmal gierig wurden. Und das versuche ich immer zu leben, ein sehr gutes Leben, ein sehr privilegiertes Leben, habe viel Geld, aber ich achte darauf, dass die Gier nicht einsetzen kann. Und das merke ich immer wieder, die Steuerberater, wir hatten ganz viele Steuerberatergespräche, wo sie gesagt haben, du kannst dir doch monatlich mehr auszahlen, dann musst du es nicht einmal im Jahr ausschütten. Dann sage ich, ich brauche nicht mehr. Das ist super, ich habe eh viel zu viel. Ich glaube, es ist die Gier und nicht das Geld. Weil Geld brauchen wir ja alle. Ich meine, ich habe jetzt in dem BR-Bericht gesehen, das war jetzt auch kein Smart, den sie gefahren sind, gell?
Bitte denn?
Das Auto war jetzt auch kein Smart, das sie gefahren sind.
Ja, das ist ein Porsche, der ist 29 Jahre alt. Das heißt, ja. Den habe ich mir gekauft in der Zeit, wo ich vielleicht gierig war nach dem süchtig machen Erfolg im Beruf. Und dadurch kam automatisch das Geld raus. Nicht, weil ich den Porsche unbedingt wollte, sondern der entstand dann eben, weil es da war irgendwie. Und dann hätte ich aber immer wieder einen neuen Porsche kaufen können. Aber ich habe da begann dann eben 29 Jahre alt ist das Auto, jetzt sehen schon 26 Jahre neuer Stuhl und so weiter. Da begann für mich dann die Erkenntnis, dass das eben nicht das Richtige ist. Mittlerweile ist aber dieser alte Porsche, der ordnet sich, den kann man nicht mehr einordnen in die heutige Autowelt. Er ist was Altes, ist was eigentlich schon nicht mehr Wertvolles, wenn man so sagen will, vom Technischen und so weiter. Aber er bringt genau das, was ich brauche, nämlich man fährt und schaut ganz hübsch aus. Ästhetisch kommen wir wieder zu dem
Aspekt. Da ist es wieder.
Und das ist eben ein Auto, das zwar damals mit viel PS auch verbunden wird, aber diese Porsche hat viel mehr, hat auch ein Sympathieempfinden, dass Kinder, Frauen, Männer, alle eingefällt dieses Auto offensichtlich. Und nicht nur, weil es ein Porsche ist, sondern weil es ein schöner Porsche ist.
Das hat auch wieder Marketing erfunden übrigens.
Ja, ne? Wahrscheinlich.
Das ist wieder Marketing. Das finde ich auch übrigens ganz interessant, weil mein Daily-Fahrzeug ist ein Audi RS6, der also in der Preisklasse von dem Lamborghini spielt. Mhm. Und die Leute draußen, bei der RS6 ist akzeptiert. Da gibt es keinen Neid. Also man hat selbst, also durch alle Gesellschaftsschichten kriege ich nur den Daumen hoch. Okay. Jetzt habe ich davor, bin ich ganz viel Mercedes AMG gefahren und da war ein wahnsinniger Hass da. Autos, die teilweise nur die Hälfte gekostet haben von dem jetzt, aber die irgendwas durch Marketing schaffen, ein Feindbild. Und dieser Audi schaut aus wie so, man sieht schon, dass da ein paar hundert PS mehr drin sind, so der schaut bullig aus und so. Mhm. Aber da gibt es wirklich, ich habe den ersten RS6 gehabt und da war ein Müllwagen neben mir und da war eine Müllwagenfahrerin, die hat das Fenster runter gemacht. Und dann habe ich das Fenster runter gemacht und habe gesagt, das ist so ein geiler RS6, das wäre mir niemals mit dem AMG passiert, niemals. Und das ist nur Marketing gemacht, das ist Mensch gemacht. Irgendjemand hat Audi da ein anderes Image, es ist auch die Käuferschaft. Großes Problem für Marken. Also jetzt passiert es auf einmal, dass Mercedes, wechselt sich die Käuferschaft. Früher war das ja so der durchschnittliche 60-jährige Mann, der sich so eine S-Klasse gekauft hat, der hinten nur Glorolle gekekelt hatte. Und jetzt kaufen auf einmal andere Leute Marken. Und jetzt muss man sich als Marke auch überlegen, was mache ich damit? Habe ich meine Marke in der Hand und will das mitsteuern? Die meisten haben sie nicht in der Hand. Oder gebe ich mich dem Markt hin? Und dann gibt es halt viele Managementabteilungen, die sagen, solange wir uns noch so viel ausschütten können und uns so gut geht, gibt es doch gar keinen Grund, die Marke in die Zügel zu nehmen. Es läuft doch alles. Und jetzt haben wir halt, um beim Mercedes-Beispiel zu bleiben, alle Ingenieure gefühlt, die da groß waren im Elektrobereich, an Tesla verloren. Die Produktion hat man irgendwann aus Gier nach China ausgelagert. Es ist ja gar nicht mehr möglich, irgendein Auto, eine A-Klasse zu kriegen, die nicht in China produziert wird und so weiter. Und da ist die Gier wieder.
Okay, dann sind wir an einem Punkt angelangt, wo man sagen kann, wenn der Mensch bei sich selber bleibt, da gibt es keinen Grund zur Gier, weil das ist das Beste, was es gibt. Es ist das Billigste, was es gibt.
Kommt der Schwabe raus. Mhm. Ja, aber wie findet das, das ist vielleicht ein guter Schluss jetzt auch. Wie schaffe ich es denn in einer Welt, die ja vermeintlich so laut ist, egal wo ich jetzt unterwegs bin. Also wenn ich jetzt jung bin und bin viel im Social Media, schreit mich das ja die ganze Zeit an. Nachweislich süchtig machendes, Dopamin einschießendes Gerät. Aber es ist ja trotzdem auch genauso in der medizinischen Welt. Wie schaffe ich es denn, zu mir zu finden? Ich fand es ganz interessant, auch am Anfang von unserem Gespräch zu sagen, also ich finde, man sieht immer die anderen, also ich hätte jetzt immer die anderen gesehen, ich hätte gesagt, ja, der Dr. Oswald, der geht jetzt da in ein Restaurant und dann kommt er da, dann will er nicht sitzen und dann kommt er auch nur barfuß und die anderen ordnen das ein. Aber sie haben dann auch gesagt, das muss ich ja, das ist ja ganz interessant, das kann ich nur in mir lösen. Weil in dem Moment, wo es mir wurscht wird, habe ich das ja in mir gelöst, das Problem. Ne? Und dann bin ich in meiner Mitte und wenn dann jemand kommt und sagt, wir wollen das nicht, dass die Füße oben sind, dann macht das auch gar nichts, da entsteht kein Konflikt, weil ich ja dann auch sage, ja, ich bin ja fein mit dem Thema, das kann der mich schon mal nicht aufrühren. Jetzt bin ich bei dem im Raum, der hat das Hausrecht von mir aus auch, wenn der das möchte, ich möchte da auch nicht stören, möchte aber auch nicht missionieren, sondern ich habe das für mich muss das auch nicht rausbrüllen. Es gibt ja viele Leute, die dann so Erkenntnisse haben, die müssen es die ganze Zeit dann missionieren und jedem aufdrücken. Aber wie schafft man es denn dann, weil ich glaube, da sind sie schon Meister drin, wie schafft man es, da so in seine Mitte zu kommen? Was ich übrigens auch glaube, was unglaublich wichtig ist für die Arbeit als Proktologe, weil ich hatte noch, hat sich jetzt wohl geändert, ich hatte vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch das Glück, zum Urologen zu gehen und dann hat er gesagt, ja, wenn Sie schon da sind, Herr Zwetschke, Sie werden jetzt bald 40, dann machen wir doch mal eine Vorsorgeuntersuchung. Und ich glaube, da gibt es schon einen sehr großen Unterschied, weil, also da war der Finger noch im Po und das ist aber eine Art und Weise, das war so medizinisch, so professionell, dass das nie komisch war. Und das ist doch auch was, wo man in seiner Mitte sein muss. Weil die Leute, die kommen, sind ja nicht in der Mitte. Also ich stehe jetzt nicht in der Früh auf und sage, Mensch, freue ich mich jetzt, dass wir, heute geht zum Doktor Oswald, dann steckt er meinen Finger im Po, da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist ja auch schambehaftet und auch, da muss man eine Ruhe ausstrahlen, oder?
Ja, aber die Ruhe kommt vielleicht einfach da, genauso wie wenn man einen Schnitt macht bei der Operation, wenn man das oft macht. Und
Routine,
dann merkt man irgendwie, das gehört jetzt einfach zu diesem Vorgang im Leben dazu, dass ich das jetzt machen muss.
Es ist notwendig.
Es ist notwendig, genau. Ganz gute Ausdrücke. Notwendig.
Ja.
Es ist notwendig für einen Menschen, dass er sein eigenes Gewicht auf seinen Füßen trägt. Und wenn er das nicht tut, dann ist die Notwendigkeit weg und dann tut es der Körper nicht mehr. Dann kommt er.
Ein besseres Schlusswort finden wir nicht.
Ich glaube auch.
Ich habe mich so gefreut, dass Sie zugesagt haben, weil ich wusste, dass Sie in einem Podcast waren. Und
mir war schon mal jemand da und hat so ein bisschen mit Handy, also irgendwie ja. Aufnahme von der Augsburger Allgemeine. Da war ich überrascht und wusste auch gar nicht, was jetzt auf mich zukommt. Jetzt wusste ich schon, dass es so was Ähnliches ist, weil sie mir da was zugeschickt haben, oder die Mitarbeiterin. Ja, jetzt ist lang geworden.
Ganz normale Durchschnittsfolge. Echt? Bei mir. Ja. Zwei Stunden schaffen wir oft.
Das schaffen Sie.
Ja, aber ich finde auch immer sehr wichtig, also ich schaue gar nicht so auf die Zeit, sondern wie lange ist ein Gespräch lebendig und was ich die ganze Zeit auch immer mache, ich überlege die ganze Zeit, bin immer mit dem Kopf eher draußen. Also ich überlege immer, was ist jetzt interessant für die Leute, wo kann man jetzt noch eine Frage stellen, ja. Weil ich schon glaube, dass jedes Gespräch, und jetzt haben wir ja die unterschiedlichsten Leute von Schauspieler über Politiker, über der Chef von der Bravo war da, 30 Jahre Bravo-Chef, und das ist auch für mich ganz, ich habe halt ganz viel mitgenommen, gehe aus jedem dieser Gespräche raus und sitze am Abend, das ist das Problem, vielleicht stehe ich heute Abend eher. Und
kann man auch sitzen.
Das muss ich nur sagen, aber das sage ich dann gleich auch noch privat, aber ich kann zum Beispiel nicht in der Hocke so lang, da wird es mir schlecht. Also da
ist ganz geil.
Weil es Blut nicht geht.
Nein, das hat mit Blut nichts zu tun. Habe ich auch am Anfang gedacht, ja, ich bin schon ein paar Jahre weiter als ich und ich bin eben mal ärztlich da und das habe ich auch am Anfang gedacht, der Kreislauf, dann wird wirklich, also es war schwarz und irgendwie dann, wenn man es dann mit Gewalt länger aushält, dann haut es einen so richtig um.
Also habe ich hier auf der Baustelle auch geschafft.
Wenn man versucht aufzustehen, dann weiß man gar nicht, was los ist. Ich glaube, das ist ein übermäßiger Reiz der Nerven, die da dann plötzlich eine Aufgabe haben und so, die das genau erklären kann ich es nicht, aber es ist nicht, hat nichts mit der Durchblutung zu tun.
Und man muss sich hintrainieren.
Blutdruck messen und all solche Sachen habe ich dann probiert. Nein, es hat mit der Durchblutung nichts zu tun, es ist eine nervliche Überreaktion, weil sie da zu lang mit Gewalt im Körper was antun. Und das sind, glaube ich, in den Geweben, die eben hart und zäh sind, die normalerweise elastisch sein müssen, es muss natürlich alles irgendwas Körperliches dahinter stecken. Darum habe ich vorher immer von der Anatomie gesprochen, vom Körper. Der Körper wird krank und nur der Körper kann krank werden. Wir wissen natürlich die Seele und so weiter, aber wenn Sie einen richtig gesunden Körper haben, sage ich, dann ist die Seele scheißegal, wie Sie es gerade vorher gesagt haben. Wenn Sie in Ihrer Mitte stehen, dann kann passieren, was der andere sagen, was der will und was.
Natürlich.
Scheißegal, weil Sie dann sich sind und dieses Ich, das ist einfach stabil, wie das die Ente, die sich am Teich putzt und so weiter. Das ist scheißegal, was die da, der Hund daneben und was ich. Ja, ich bin jetzt die Ente und fertig. Man ist halt dann das, was man ist. Genau. Also das, was Sie da spüren, das ist eine Nervenveränderung, die ich, also dieser Überschuss dann, der dann auftritt. Sie haben etwas zu lange gemacht, was ursprünglich schon mal gegangen ist, aber jetzt nicht mehr in der Lage ist, sondern haut es diese Nerven, hauen da Impulse hoch, vielleicht vergleichbar mit einem Krampf, den man auch kriegen kann in der Muskulatur, zwar bei anderen Ursachen, aber auch mit Nerven zusammenhängen muss. Ich weiß es nicht genau. Soweit kann ich es noch nicht sagen. Und dann ist vielleicht das so, dass die Natur das so geschaffen hat, dass man es eben gar nicht sagen kann. Es geht uns ein Scheißdreck.
Weil es für uns vielleicht auch nicht notwendig ist.
Nein,
es wird ja geregelt.
Wir reden ja plötzlich über Dinge, weil wir Probleme haben. So, wenn Sie in Ihrem Beruf über was machen und wollen was produzieren, es ist irgendein Problem. Sie arbeiten für jemanden, der Sie beauftragt, machen was für mich, weil ich will, dass Sie einen größeren Umsatz haben oder dass Sie bekannter werden und so weiter. Aber der hat ein Problem, das er nicht lösen kann. Der hat alles Probleme, die es in der Natur einfach nicht gibt. Fertig. Das Lebewesen, der Mensch, ist so ausgestattet, dass es kein Problem gibt, was über sein Können hinaus gibt, weil er Einschätzungen hat in sich. Der 3 Meter dann über, der Hupf jetzt nicht über. Das brauche ich nicht. Geht so, man muss was anderes suchen. Jetzt gehen wir da nach links oder so. Also es ist einfach, es müsste so schön sein, einfach bloß Mensch zu sein. Da möchte ich hin.
Ich glaube, Sie sind uns allen voraus.
Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin... Ich bin zumindest allen natürlichen Lebewesen hinterher, aber ich verfolge das. Also,
vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen.